Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 108 von Trekkism. Heute besprechen wir die ersten beiden Folgen der fünften Staffel von Star Trek Discovery. Und Mensch, Britt, haben wir uns lang nicht gehört, oder?
We're back, babies! Jawohl, hallihallo, mein Lieber. Ich freue mich so, dass wir wieder zurück sind und ja, wieder zusammen Trekkism können sozusagen.
Ja. Nachdem wir uns die letzten Wochen und weswegen so ich gesagt habe, Mensch, haben wir uns lange nicht gehört, ist ja die zweite Podcast-Aufnahme für uns. Denn wer uns kennt, weiß ja, dass wir begeisterte Let's Dance-Fans sind. Und wir besprechen diese Staffel Let's Dance bei Hot Pink.
Ja, Hot Pink ist ja eigentlich der Klatsch- und Tratsch-Podcast, den ich zusammen mit Nils mache. Und der hat ein Spin-Off-Format, das Hot Pink Schaut heißt. Da schauen wir dann Dinge, die uns interessieren. Es hätte theoretisch auch ein Hot Pink Schaut Star Trek geben können, weil Nils tatsächlich auch Star Trek schaut. Aber da war mehr Trekgasm. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt für diese Staffel von Let's Dance zusammen mit Marcel den Spin-Off-Podcast Hot Pink Schaut Let's Dance. Und da machen wir das genauso, wie wir es hier auch in Trekgasm machen. Jede Woche schauen wir uns die Live-Show an und haben dann ein wöchentliches Recap von allen Dingen, die uns bewegen. Und ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizuhören, sozusagen, oder?
Genau, die Adresse lautet wie?
Also hotpink-podcast.de und das ist der gleiche Feed für den Hot Pink Podcast und für den Hot Pink Shout Let's Dance Podcast. Wir packen es euch in die Shownotes.
Genau. Ansonsten, wir haben ein bisschen Housekeeping zu machen. Zum einen, wir haben noch Rückstände vom letzten Jahr, wo ja die Strange New Worlds Aufnahmen ein wenig unter die Räder gekommen sind, weil ich nicht so verfügbar war, wie wir uns das gehofft hatten letztes Jahr.
Also ich muss dazu jetzt, ich habe gesagt, ich möchte das hier on air tatsächlich nochmal thematisieren, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich tatsächlich einen Albtraum, also mindestens einen Albtraum hatte. Es hat mich echt verfolgt, bis in mein Unterbewusstsein, es hat mich nicht losgelassen. Denn, ich möchte hier einmal kurz sagen, die Folgen existieren alle, sie sind jetzt gerade noch griffgeschnitten zu werden. Es wird so sein, dass die letzten 5 Folgen, glaube ich, noch rauskommen werden. Und zwar werden die jetzt parallel mit den regulären Folgen, die wir hier mit Discovery herausgeben, jede Woche erscheinen. Ich kann nicht genau sagen, ob eine wöchentlich oder vielleicht auch mal 2 die Woche, aber ich werde sie jetzt so schnell wie möglich abarbeiten. Es war dann auch so, dass sie ein bisschen auf Halde gelegen haben, weil ja dann auch andere aktuelle Podcast-Projekte anstanden. Dann habe ich sie vergessen, dann ging es mir nicht so gut. Also es waren viele verschiedene Gründe. Am Ende war es dann aber tatsächlich so, dass ich so ein schlechtes Gewissen hatte gegenüber den Gästen, weil ich muss ja hier noch mal echt sagen, wir haben ganz, ganz tolle Gäste gehabt, die auch relativ kurzfristig für die Aufnahmen eingesprungen sind. Und die Aufnahmen haben schon immer regelmäßig dann auch in der Woche stattgefunden, in der die Folge stattgefunden hat. Aber ich kam einfach dann irgendwann nicht mehr hinterher mit dem Bearbeiten, weil ich einfach tatsächlich im echten Leben so viel um die Ohren hatte, dass es nicht mehr ging. Und wenn man da einmal ins Hintertreffen gerät, dann ist es aus. Ja. Und deswegen möchte ich hier einmal on air also Abbitte leisten und allen sagen, die zu Gast da waren, ich hoffe, ihr verzeiht es mir und seid nicht angepisst. Ich habe so ein bisschen ehrlich gesagt Schiss, dass wenn ich denen irgendwann mal im echten Leben begegne, die nicht mit mir reden, weil sie angepisst sind, dass ich halt irgendwie sie in der Versenkung habe verschwinden lassen. Also ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel und es kommt definitiv. Und ja, und wenn ihr doch angepisst sein solltet, dann pinkt mich an. Ich krieche auch gern nochmal online zu Kreuze. Ja, also definitiv werden sie kommen. Und ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil jetzt habt ihr es ja alle schon gesehen und vielleicht interessiert es euch auch nicht mehr. Aber ich kann euch zumindest anteasermäßig sagen, es waren wirklich gute Folgen. Also ich hatte sehr, sehr fruchtbare, sehr tolle Gespräche mit wirklich tollen Gästen, die da gewesen sind. Und definitiv halt ein bisschen spät. Aber ich denke, ihr werdet alle Strange New Worlds bestimmt nochmal anschauen, bevor die dritte Staffel startet. Zumindest ich werde das so machen. Und warum nicht dann vielleicht auch nochmal einfach uns nachhören?
Resultierend daraus, weil unser Format mit einmal in der Woche und dann teilweise recht ausladenden Besprechungen ist ja auch geradezu prädestiniert dazu, dass wenn man halt nebenher noch so ein echtes Leben hat mit so Erwerbsarbeit und so, dass man da ins Hintertreffen kommt. Und das ist mir ja genauso schon passiert. Im Schnitt lustigerweise war es, also lustigerweise war das ja die erste Staffel Strange New Worlds, bei der ich unter die Räder gekommen bin im Schnitt.
normalerweise muss man hier jetzt auch nochmal on air quasi auch nochmal sagen, normalerweise teilen wir uns auf zwei Schultern auf, dann ist das eigentlich kein Thema, dann kriegen wir das ganz gut hin. Das haben wir auch festgestellt in Staffel 2, 3 und 4. Naja, 2 und 3, aber letzte Staffel warst halt krank, also du bist komplett ausgefallen, das wusstest du, aber irgendwie haben wir das dann unterschätzt von der Arbeit her. Und dann, klar, waren wir beide, Elle und ich, halt auch beruflich eingespannt, und dadurch hing dann halt an mir relativ viel, also Vorbereitung, Aufnahme, Nachbereitung, und das ist für eine Person einfach zu viel. Ja. Das haben wir dann festgestellt, aber auf der anderen Seite wollte ich es halt definitiv nicht ausfallen lassen. Das wäre halt die Alternative gewesen. Aber im Endeffekt ist es ja dann jetzt doch ausgefallen. Deswegen haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir da vielleicht entgegensteuern können. Zum einen steuert ja schon automatisch entgegen, dass wir mindestens mal zu zweit sind wieder diese Season, die in der Bearbeitung drin stecken. Elle ist natürlich auch dabei, aber die ist heute nur leider verhindert. Die ist aber definitiv wieder bei den Aufnahmen dann mit dabei, wenn die nächsten Episoden anstehen. Das heißt, wir sind also unser gewohntes Dreierteam und mindestens zwei in der Bearbeitung. Das ist ja dann schon mal eigentlich im Grunde eine Lösung. Aber wir haben uns dann noch ein paar Dinge überlegt, die vielleicht auch helfen, damit wir es definitiv irgendwie ein bisschen tighter und ja verlässlicher vom Erscheinen her hinbekommen.
Genau, weil wir sind ja bislang so von 1,5 bis 4 Stunden Laufzeit ist ja alles dabei bei uns ab und an, je nachdem wie ja geschwätzig wir auch so ein Stück weit sind, und da wollen wir in Zukunft uns ein bisschen, ja, das Ganze ein bisschen stringenter machen. Also zum einen, wir wollen uns kein fixen, aber eine Zielmarke von so roundabout 2 Stunden setzen, die wir als Laufzeit anpeilen wollen. Und um das zu erreichen, werden wir, und das werdet ihr gleich merken, wenn wir zu unserer nächsten Rubrik kommen, dieses, was haben wir geschaut, was ja teilweise auch durchaus mal eine halbe, eine dreiviertel Stunde einnehmen konnte, ersetzen wir durch, okay, es gibt Empfehlungen, das ist dann aber auch nur ganz kurz, wenn wirklich etwas Herausragendes da ist, wo wir sagen wollen, jo, guckt euch das an, da werdet ihr Spaß dran haben.
Also die Kategorie wird entweder komplett wegfallen oder aber, wenn es Empfehlungen gibt, dann wirklich nur Kurzempfehlungen. Also das ist schon mal sehr viel kürzer hoffentlich dann.
Genau, dann werden wir die News ein bisschen stringenter noch machen, wobei wir heute, dadurch, dass wir jetzt das erste Mal seit einem halben Jahr wieder aufnehmen, doch ein bisschen was haben, und bei den einzelnen bei den Episoden wollen wir uns mehr auch den Fokus legen auf bestimmte Erzählstränge als auf einen, und dann kam das und dann kam das und dann kam das und dann kam das.
Ich möchte da ergänzend zu zwei Sachen sagen. Zum einen, bei den News haben wir immer auch sehr detailliert über Preise gesprochen, die gewonnen worden sind, über Bücher, die erscheinen, über DVDs, die herauskommen. Das lassen wir alles wegfallen. Wir versuchen wirklich nur noch auf die Kernnews einzugehen und das relativ knackig dann zusammenzufassen. Hier möchte ich aber, hätte ich gern von euch ein Feedback. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, die Änderungen klingen alle gut und nett, aber mir hat es vorher besser gefallen, weil ich fand cooler, als ihr ausführlicher wart, weil bestimmte News habe ich nur bei euch gehört und das möchte ich, und deswegen höre ich euch auch, ja, dann lasst uns das wissen. Dann können wir ja überlegen, ob wir das nicht vielleicht doch wieder ein bisschen ausufender machen und dafür woanders kürzen. Beziehungsweise das Gleiche ist mit der Nacherzählung. Ich tendiere ja tatsächlich dazu, da muss dann Marcel ab und zu mal vielleicht dazwischen grätschen. Ich tendiere ja tatsächlich dazu, Dinge sehr ausführlich nachzuerzählen, wenn ich durch die Episode durchgehe. Auch aus dem Grund, weil ich sonst einfach viele Dinge vergesse. Also wenn wir zu viel hin und her springen innerhalb der Episode, dann fallen mir Szenen durch, Bemerkungen durch, Sachen durch, die ich irgendwie, die rutschen dann einfach durch in der Besprechung und dann fällt mir hinterher ein, das wollte ich noch sagen. Deswegen bin ich ja immer so von Szene zu Szene gegangen. Aber wir versuchen es jetzt wirklich einfach auch in der Voraussetzung, wenn ihr uns hört, habt ihr die Folge gesehen. Ja, also ich meine, das ist klar. Das heißt, wenn wir dann inhaltlich einfach ein bisschen springen und zusammenfassen, dann solltet ihr, glaube ich, in der Lage sein, dem Ganzen auch zu folgen. Wir werden sowieso noch ausführlich genug bleiben, aber wir versuchen es ein bisschen zu raffen. Genau, also das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Und
wenn ihr dabei sein wollt, haut uns an @trackasm@podcasts.social.
Ich traue mich ja kaum zu fragen, nachdem ich mich vorher schon entschuldigt habe.
Oder halt bei dir @dunderknumpen80 auf Twitter und auf Mastodon und Blue Sky findet man dich auch, ne?
Genau, auch unter Dunderknumpen, genau. Ja. Mhm. Ja, wunderbar, also pinkt uns an, alle Türen sind offen. nachdem wir das jetzt alles erzählt haben und quasi euch jetzt schon vorbereitet haben darauf, wie die Staffel 5 von uns auch aussehen wird, kann ich gleich jetzt für diese Folge sagen, diese Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger als 2 Stunden sein, weil wir ja theoretisch 2 Stunden pro Folge eingerechnet haben. Wir machen heute keine 4 Stunden, um Gottes Willen, ja. Aber ich denke,
so
es wird
3 werden es wahrscheinlich werden.
Es wird sich doch ein bisschen über die 2 drüber strecken. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen das jetzt nicht übers Knie brechen. Wenn wir zum Beispiel in einem guten Gespräch sind und einfach ganz viele Dinge noch erwähnen müssen oder ausführen, dann machen wir es halt auch ein bisschen länger, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das erzwingen. Aber es kann trotzdem sein, dass vielleicht in 2 Stunden irgendwo ein Wecker klingelt. Dann wissen wir, okay, jetzt sollten wir vielleicht langsam Richtung Ende gehen.
Na.
Ja. Gut, lieber Marcel, kurze Empfehlung. Was hast du für uns diese Woche auf dem Tapet? Gibt es was?
Ja, und zwar der allmächtige Netflix-Algorithmus hat mir eine neue Serie vorgeschlagen, die frisch auf Netflix erschienen ist. Three Body Problem. Ist eine, ist die Verfilmung des ersten Buchs einer 3-teiligen Buchreihe.
Ja, von Shishi Lee, die Trisolaris-Buchreihe. Und im Original heißt sie Three-Body-Problem. Also im Original heißt sie was Chinesisches, aber die Übersetzung davon wäre 3-Körper-Problem oder Three-Body-Problem. Und deswegen heißt die Serie halt auch so.
Genau, und ist Sci-Fi, geht darum, was ist, wenn wir mit Aliens Erstkontakt machen, die uns vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, so ganz grob. Ansonsten, wir verlinken es euch in den Shownotes, schaut mal in den Trailer rein. Ist geil und Netflix hat, das ist so eine Serie, wo Netflix so, ja, hier tragt die Nummern auf dem Scheck selber ein.
Ja, genau. Es ist eine First-Contact-Serie, aber mit Twist. Das ist das Interessante, weil wir haben ja schon diverse First-Contact-Szenarien in unserem Sci-Fi-Leben gesehen und da ist wieder mal so ein kleiner Twist drin, der es spannend macht, genau. Und ich möchte begleitend dazu auch das Hörspiel beziehungsweise die Hörspiele empfehlen, denn es ist so, dass dieser Stoff ja, du hast gesagt, ist auf einer Roman-Trilogie basiert. Die ist schon deutlich älter, die ist 2006 in China erschienen, es ist ein chinesischer Autor und dann 2014, 16, so um den Dreh rum, dann bei uns in Deutschland, unter dem Titel Die 3 Sonnen, Der dunkle Wald und Jenseits der Zeit. Und WDR 5 hat Hörspiele aus den Romanen gemacht, pro Roman ein Hörspiel. Die Hörspiele selber sind stark gekürzt und runtergedampft auf die Hauptstory im Buch. Und das aber wirklich exzeptionell gut. Diese Hörspiele gehören mit zu meinen allerliebsten Lieblingshörspielen, die ich auch immer wieder gerne höre. Und die unabhängig jetzt vom Thema auch als Hörspiel selber, als Hörspielproduktion einfach richtig gut produziert sind. Deswegen möchte ich sie hier empfehlen. Sie sind aktuell unentgeltlich in der ARD-Audiothek abrufbar und auch downloadbar zum Beispiel. Die verschwinden irgendwann wieder. Wenn ihr also das behalten möchtet, würde ich euch empfehlen, es runterzuladen. Und ich möchte euch außerdem empfehlen, weil es in Stereo Surround Sound aufgenommen wurde, dass, wenn ihr könnt, mit Kopfhörer zu hören. Ja, und ihr habt alle 3 Bücher, also alle 3 Hörspiele hier in diesem Fall. Das heißt, wenn ihr die Serie schauen möchtet, würde ich euch empfehlen, die Serie zuerst zu gucken. Die erste Staffel umfasst die Story im ersten Band. Und die Hörspiele umfassen halt alle 3 Bücher. Das Gute daran ist, wenn ihr es nicht erwarten könnt und wissen wollt, wie es weitergeht, nachdem ihr die Serie geschaut habt, könnt ihr einfach die Hörspiele hören, dann habt ihr das quasi, ja, zusammen runtergedampft und relativ kurz in Anführungszeichen. Wobei ich auch die Bücher sehr, sehr, sehr empfehlen möchte, die wirklich noch mehrere Ebenen drin haben, die weder die Serie noch die Hörspiele abdecken können. Zum einen sehr, sehr viel Wissenschaft und zum anderen auch sehr, sehr viele philosophische Fragen. Und wenn man Fan ist von Hard Science Fiction, kann ich das sehr empfehlen. Und ich habe noch eine kurze Empfehlung. Das ist eine kleine Eigenpromo. Und zwar habe ich mitgemacht bei einem Hobby-Hörspiel-Podcast, genannt Die Imiten. Das habe ich schon mal empfohlen, als die erste Folge raus war. Jetzt ist die erste Staffel fertig produziert. Das sind 5 Folgen und findet ihr auf allen gängigen Plattformen und Podcatchern. Ich verlinke euch aber auch nochmal unsere Homepage und da spiele ich eine kleine Rolle mit in diesem Hörspiel und das ist eben auch ein Sci-Fi-Hörspiel von Sci-Fi-begeisterten Fans des Genres.
Gut, kommen wir zu den News und da hat sich ja ein bisschen was angesammelt. Leider
starten wir wie im Podcast mit den Toten der Woche, also leider mit was Traurigem.
Genau, denn es sind ein paar von uns gegangen. Das, was wohl am meisten Aufmerksamkeit und am meisten so, Oh Shit jetzt schon ausgelöst hat, war am 24. Februar ist Kenneth Mitchell gestorben.
Mhm. Genau, Kenneth Mitchell hat in Star Trek Discovery ja auch mitgespielt. Und zwar hat unter anderem Cole gespielt, Tenavik und Aurelio, den Wissenschaftler, hatte ALS. Und da war vorhersehbar, dass es irgendwann dem Ende entgegengehen würde, aber es ging doch jetzt gefühlt irgendwie ziemlich schnell. Ja. Und der hinterlässt halt Frau und zwei minderjährige Kinder, also alles recht traurig, aber ja, naja. Und das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass er gestorben ist. Es war Februar, aber dadurch, dass wir halt nicht on air waren, erwähnen wir das jetzt hier. Und ja.
Weiter in der Reihe ist Gary Graham ist auch von uns gegangen. Den kennen wir als Botschafter Soval aus Enterprise.
Mhm. Ist mit 73 Jahren verstorben, also schon ein bisschen älter und war aber auch jetzt überraschend. Und ich kenne ihn natürlich, klar, wir kennen ihn alle aus Star Trek, aber woher ich ihn auch kenne und ihr als alte Star Trek, ihr als alte Sci-Fi-Fans werdet das auch bestimmt vielleicht schon mal gesehen haben. Und zwar als Detective, also Alien Detective aus Alien Nation, der 80er Jahre Serie. Wenn ihr es nicht kennt, müsst ihr es gucken. Es ist geil gealtert. Die Prämisse ist, Aliens landen auf der Erde und müssen dann, also Refugees, eben auf der Erde mit den Menschen leben. Die teilen sich dann die Erde. Und das ist ein ganz klassisches Krimi-Procedural. Also zwei Detektive, die Fälle lösen müssen, die aber in der Menschen- und in der Alien-Welt halt spielen. Und einer ist halt ein Alien und kriegt als Partner halt einen Menschen an die Seite gestellt, beziehungsweise umgekehrt. Und das Alien wird halt gespielt von Gary Graham. Und war cool, hat auch einige Filme nach sich gezogen, die Serie, ja. Und dann möchte ich noch kurz erwähnen, kein Star Trek-Schauspieler, aber trotzdem auch ein Schauspieler, der Sci-Fi-Fans bekannt sein sollte. Louis Gossett Jr. ist jetzt gestorben, Oscar-Preisträger für seine Rolle als Drill Sergeant in Ein Offizier und Gentleman, aber vor allen Dingen mir auch bekannt als Jerry aus Enemy Mine. Immer noch einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Filme aus den 80ern von Wolfgang Petersen. Und ja, also guckt euch den Film an, der ist sehr gut gealtert.
Dann heute am Tag der Aufnahme, 6. April, findet in Berlin ein Bundesligaspiel statt.
Wir interessieren uns beide für Fußball.
Überhaupt nicht.
Einfach mal gar nicht, genau.
Ja, aber
wir erwähnen es, weil, warum?
Paramount Plus ist ja der Haupttrikotsponsor von Union Berlin. Und zum Start der 5. Staffel Disco hat man ein gigantisches Star Trek Delta auf die Trikots flocken lassen.
Mhm.
Und die,
also für Erwachsene gab es die Trikots mit einem Star Trek Delta und für Kinder gab es tatsächlich nochmal so Special Trikots mit dem Bild von der Mannschaft von Paw Patrol drauf, genau.
Und also das Trikot gab es auch zu kaufen, ist auch auf StarTrek.com weltweit beworben worden. Es hat halt nur wenige Stunden gereicht, dann war es halt ausverkauft.
Sagen wir mal so, wenige Stunden ist gut. Ich brauche ja 3XL. Ich habe eine halbe Stunde, nachdem die Infos über die Social-Media-Kanäle gegangen sind, habe ich reingeguckt auf die Verkaufsseite, weil ich gedacht habe, oh, ich finde das schon irgendwie geil, auch wenn ich weder Fußballfan bin, noch FC Berlin-Fan, aber ist schon irgendwie cool. So ein Trikot kann man ja auch gut zu allem Möglichen irgendwie dazu stylen und so. Und also halbe Stunde, nachdem es öffentlich über die Kanäle ging, war 3XL schon ausverkauft. Und damit war die Sache für mich gegessen. Als ich reingeguckt habe, gab es zwar noch die anderen Größen, die regulären, also L und M und so weiter und auch S und XS und so, aber meine Größe war halt ausverkauft. Und damit war die Versuchung, vielleicht doch 90 € auszugeben für so ein Trikot, schon wieder gestorben. Ja. War, glaube ich, auch besser.
Genau, also ich habe es erst abends nach Feierabend mitbekommen und da hat mir der Shop erst noch so angezeigt, oh ja, XXL gibt's noch und dann hast du auf XXL draufgeklickt und dann war es ausverkauft.
Ja.
Also der Shop war auch ein bisschen vom Ansturm, glaube ich, überfordert.
Ja, ich denke auch. Ich finde es aber irgendwie lustig. Ich meine, es hat absolut überhaupt gar nichts mit irgendwie Star Trek zu tun. Aber trotzdem geil irgendwie.
Ja.
Ja, also das war tatsächlich eine Promo-Aktion, mit der, ich glaube, niemand gerechnet hat.
Genau, und eine andere Aktion, mit der man auch nicht gerechnet hat.
Ja, großartig.
Hat. Schweden ist ja der NATO beigetreten.
Ja.
Und wie das halt so ist, wenn dann diese Tage kommen, dann gibt's natürlich auch immer zeremoniell Pompom. Und
Es gibt eine offizielle Flaggenhissung der Nationen, die zur NATO beitreten. Also wurde auch offiziell die schwedische Flagge gehisst, um sozusagen Schweden bei der NATO willkommen zu heißen.
Genau, und da werden halt neben so Nationalhymnen, wird da auch, wie es so schön dann am anschließenden Pressesprech hieß, ja, es wird dann auch zeitgenössische Musik gespielt.
Ja.
Und die zeitgenössische Musik, die da gespielt wurde, war so, ja, also wenn das keine Absicht war, dann ist Wasser auch trocken. Denn es wurde der Main-Title von Star Trek First Contact gespielt.
Oh,
definitely
mein Gott.
Not Swedish.
Oh mein Gott. Ja, da stecken so viele Schichten von Interpretationen drin mit diesem Musikthema. Zum einen natürlich klar, der klassische Borg-Witz, den wir ja in First Contact im Film haben mit Borg sounds Swedish, definitely not Swedish. Und ich meine, hallo, ja, ich glaube, da trollt der Musikchorleiter so ein bisschen auch die Fans oder ist vielleicht auch selber Fan. Dann natürlich aber auch klar, diese ganze Ebene von wegen First Contact geht ja eben, apropos First Contact geht ja eben darum, dass zwei Nationen, also in dem Fall zwei Welten, zwei Alien-Spezies, dass sie zusammenkommen, dass sie sich friedlich die Hand reichen, dass sie ein großes Ganze bilden zum Frieden und danach auch eben den Frieden schaffen, den wir durch die Föderation auch im ganzen Weltall kennen und so weiter. Also da steckt halt einfach so viel Interpretationsebene drin.
Und dass der aktuelle Aggressor definitely not Swedish ist.
Ja, genau. Und genau, also es ist ja, und Schweden ist ja, hat ja lange gezögert, der NATO beizutreten und haben das jetzt in einer, ich sag jetzt mal, mehr oder minder Heroikaktion gemacht, nachdem ja der Krieg zwischen Russland und Ukraine ausgebrochen ist. Schweden liegt halt schon sehr nah dran. Also es ist doch, und es ist auch spürbar, also es war ja dann auch entsprechend Flugverkehr und so weiter über den Inseln auch, also ich glaube es war Gotland. Und ja, also es ist, ja, und generell gab es da auch relativ aggressiven Austausch und dann hat Schweden gesagt, okay Leute, so schnell wie möglich zur NATO, wenn möglich, und dann ging es ja auch. Aber auf jeden Fall hieß es ja dann, als angefragt wurde offiziell bei der NATO, ja, also normalerweise entscheidet der Musikchorleiter, was gespielt wird und er hat das mehr oder minder zufällig ausgewählt, aber ganz ehrlich, wir fressen alle ein Besen.
Weil wir spielen ja immer zeitgenössische Musik.
Wir fressen alle ein Besen, also ja genau, aber wir fressen alle ein Besen, wenn das zufällig ausgewählt worden ist.
Also,
ich meine gut, es steht
Film
nicht außer Frage, dass
der
vielleicht einfach, ja, aber dann ist er vielleicht in eine Soundtrack-Datenbank reingegangen, weil das gibt's ja bei denen bestimmt so und sagt, welcher Soundtrack klingt nett, Soundtrack-Musik kann man immer gut als Hintergrundmusik spielen, das kann ich mir zwar schon vorstellen, aber dann würde ich auch denken wie du, dass
nicht.
Man eher bei was Aktuellem landet.
Eben, also dieses, oh, wir spielen zeitgenössische Musik, also ich meine, das Stück ist definitiv nicht schwedisch. Also hätten sie irgendeinen alten Abi...
Naja gut, aber Star Trek läuft auch in Schweden, so ist es nicht.
Nee, aber ich meine, hätten sie jetzt irgendeinen alten ABBA-Klassiker ausgepackt? Oder irgendwas von
aber
einem schwedischen...
Aber es ist ja
auch das
schwedische Musikchor, das war in Brüssel. Das war das Brüsseler Musikchor, das internationale.
Genau, aber also ich meine, das hat so überhaupt keine Verbindungen zu, ja, wir spielen auch zeitgenössische Musik, wo man das irgendwie anders hin erklären kann, weil der Komponist ist kein Schwede, es hat kein Schwede performt. Also ich meine, wenn das irgendein alter ABBA-Kram wäre, würde man ja sagen, ja klar, Schweden, ABBA passt, ja, auch wenn es älter ist. Aber das, ich meine, der Film ist jetzt sage und schreibe, lass mich rechnen.
Wir hatten doch jetzt erst Jubiläum.
Ja, wir sind aber auch schon wieder 26 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht, oder 28 Jahre? Fuck,
viele,
28
viele,
Jahre.
Viele, viele Jahre.
28 Jahre sind es dieses Jahr schon. So viel zu ist
ach,
erst.
Dann hatten wir doch nicht erst jetzt.
Nee.
Es fühlte sich an, als wäre es dieses Jahr gewesen irgendwie.
Nee,
verdammt.
Es war, der Film wird dieses Jahr halt schon 28 Jahre alt.
Krass, ja.
Und
schon wieder 3 Jahre her.
Also zufällig stolperst du nicht da drüber.
Elle hat auch gesagt, weil wir mussten uns ja drüber gleich austauschen, als wir das gesehen haben, Elle meinte auch, dass so Musikkorpsleiter in der Regel sehr fit sind, was Musiktitel angeht. Also die haben meistens ein sehr breites Repertoire und kennen sehr viel und deswegen wird sie darauf schwören, dass das kein Zufall ist.
Ja,
ja, also
bei solchen
ich war
Veranstaltungen,
jeden Fall,
die sind so hochpolitisch,
ja.
Da passiert nichts zufällig.
Ja, ich war, muss ich dir sagen, extremst gerührt, denn ich bin ja Schwedin und ich bin Star Trek Fan und da kam so, ach, zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust, das kam so zusammen. Also ich, immer wenn ich auch das First Contact Thema höre und auch immer wenn ich diesen kurzen Clip sehe aus First Contact, wo dann der Vulkanier aus seinem Schiff rauskommt und so, ich muss immer weinen. Also ich bin immer super gerührt, muss ein Tränchen verdrücken. Und in diesem Fall habe ich dieses Thema gehört und mir wurde es wirklich ganz anders ums Herz. Ich muss dir wirklich sagen, mir ging so das Herz auf. Und dann dachte ich so, ach, irgendwie ja. Also, und dann hinterher kam noch die schwedische Nationalhymne, ich war durch. Ja, deswegen, das war einfach, das hat mir auch in dieser Woche, das war echt eine anstrengende Woche und dann kam diese Nachricht und so und ich habe das gesehen und ich hatte irgendwie schlagartig wieder gute Laune. Also das war wirklich mal so ein Real-Life-Ding, wo sich dann so Fandom und echtes Leben miteinander gekreuzt haben, das mir Freude bereitet hat. Das war so ein bisschen aus dem echten Leben. Dann haben wir diverse News. Also, Strange New Worlds dreht gerade Season 3. Es gab einen großen Star Trek Variety Artikel, also in der Variety, wo über verschiedene Serien verschiedene Dinge verraten worden sind und auch erste Bilder gepostet worden sind und wo übrigens der Zeichner für die Variety auch ganz tolle Art zusammengestellt hat, also verschiedene Bilder und so weiter. Müsst ihr euch mal angucken, es sieht wirklich schön aus. Und in dem Artikel wurde dann eben auch ein erstes Bild aus der dritten Season gepostet, nämlich mit Spock, der sich im Wissenschaftslabor aufhält und zwar in einem Schutzanzug, der sehr deutlich aussieht wie der eine rote Schutzanzug, den wir aus TOS kennen. Ist ja klar, zeitlich angelehnt. Also da muss ich wieder sagen, Designer, ich ziehe meinen Hut vor euch. Also dieses Bild, das wir sehen mit Spock im Schutzanzug im Wissenschaftslabor, ist wohl ein neues Set, das in Strange New Worlds stattfinden wird oder dazukommen wird. Und lustigerweise hat man im Hintergrund ganz viele so große Bildschirme, aber unter Spock, also im Boden, ist ein großer Wassertank, auf dem er eben läuft. Und vielleicht ist es jetzt irgendwie so eine Art Vorstufe des Cetacean Ops oder wie auch immer, ich kann das mal so schlecht aussprechen. Na? Also das Wasserdecks mit den Delfinen und so und den Walen. Also das finde ich schon irgendwie geil. Ja, das war also das erste Bild aus Strange New Worlds. Plus, wir haben eine kleine Instagram-Story von Anson Mount bekommen, der so ein bisschen, der darf ja nicht viel verraten, aber er meinte, so sehe ich aus und mein Haar in dieser Staffel und meines Erachtens nach ein bisschen zu lang. Also ich bin ja ein Fan von Anson Mounts Haaren, aber so 5 Zentimeter kürzer wäre auch schon gut. Es war wieder alles sehr hoch gestylt und sehr tollig. Dann haben wir auch News to Section 31 im gleichen Artikel gehabt.
Genau, also zum einen, der Film ist abgedreht.
Ja, jetzt. Mit ganz vielen Instagram-Posts hat man das auch gesehen von den verschiedenen Schauspielern, die dann Gruppenpics und so gepostet haben.
In dem Variety-Artikel ist auch ein erstes Bild aus dem Film drin.
Auf dem Bild ist zu sehen Giorgio, die sich über einen Mann beugt, der in einem Stuhl sitzt, aber der sitzt mit dem Rücken zu uns. Das heißt, wir sehen kein Gesicht, sondern nur den Hinterkopf. Und der Hinterkopf, der hat so, ja, wie so, also das sieht aus, als hätte er einen Mohawk, aber das sind so Spikes, wie, also so metallisch. Also es ist irgendwie, ja, es sieht auf jeden Fall sehr geil aus und sie beugt sich so drüber und flüstert ihm irgendwas ins Ohr und sieht dabei sehr böse aus. Ich hoffe inständig, das Bild sieht geil aus, aber ich hoffe inständig, dass sie eine graue Giorgio uns präsentieren, also nicht eine, die dann plötzlich sehr, sehr böse ist, weil das Interessante an ihrem Charakter war ja, dass wir beides hatten, weiß und schwarz, also schön Schattierungen von grau und dieses Bild, ja, sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Plus, wir haben einen weiteren Spoiler bekommen, nämlich, dass in dem Film auch eine junge Rachel Garrett mitspielen wird. Das ist die Kapitänin Captain Garrett, die wir aus der Enterprise-Folge Yesterday's Enterprise kennen.
Kommt nämlich von der NCC-1701-CS.
Genau. Also ich bin gespannt. Die Frage ist und bleibt, wann wird das Ganze ins Fernsehen kommen, beziehungsweise auf Paramount Plus exklusiv gestreamt werden? Das weiß man nicht, weil sich ja auch alles verschoben hat, eben durch die Streiks.
Ich vermute mal irgendwann Richtung Herbst, Weihnachten. Wäre meine Vermutung.
Ja, also es hieß nämlich, es könnte tatsächlich Richtung Weihnachten 2024 noch rauskommen, aber ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass es vielleicht sogar erst 25 kommt.
Gucken wir mal. Aber Michelle Yeoh hat auch gesagt, also wenn der Film läuft, ich wäre noch für einen zweiten zu haben.
Genau, wenn der erste erfolgreich wird, wäre ich einem zweiten Film auch nicht abgeneigt. Und ich meine, das wäre ja schon geil. Und es ist ja auch irgendwie, es ist ja ein Film geworden, dieses ganze Projekt, also von einer Serie zu einem TV-Film, weil ja eben sie so ausgebucht ist. Aber so ein Film, glaube ich, kann sie immer mal irgendwo unterbringen für 2-3 Monate am Set.
No.
Ja, geil. Geil, geil, geil. Ich freue mich sehr drauf.
Und es ist halt auch ein kleiner Notch mit, wenn ihr mehr von mir haben wollt, müsst ihr halt gucken.
Natürlich. Aber ich finde auch cool, dass sie selber so viel Freude hat an der Rolle und in dieses Star Trek-Universum so eintaucht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Na.
Ja. Dann gab es auch News zur Academy-Serie, von der wir ja wissen, dass sie definitiv stattfindet. Und Variety hat also jetzt bestätigt, dass die Show definitiv im 32. Jahrhundert stattfinden wird. Also das ist dann das, was wir uns eigentlich schon gedacht haben. Wir gehen ja davon aus, dass die Folge mit Tilly, wo sie ja zur Academy dann auch, wo sie bei der Academy als Lehrer war und sie ist ja jetzt auch bei der Academy als Lehrkraft, dass das quasi der Backdoor-Pilot zu dieser Academy-Serie war. Und es ist, denke ich, wird auch so sein. Interessant ist, dass ja jetzt die Academy-Serie am gleichen Drehort drehen wird wie Discovery. Also wenn Discovery jetzt quasi Schluss macht, werden die kanadischen Stages und alles, was damit zusammenhängt, wo das gedreht worden ist, eben übergehen zur Academy-Serie. Und dort haben sie ehrgeizige Pläne, riesige Sets zu bauen für diese Serie. Also ich frage mich, was sie da an Geld auch in die Hand nehmen, ob das sich so lohnt für eine Academy-Serie. Und zwar heißt es, die Pläne für diese Sets sind folgende. Man will ein Atrium bauen, also einen großen Hörsaal quasi, einen akademischen Hörsaal. A Sprawling. Ich musste es googeln, weil ich nicht wusste, was es heißt. Es wurde mir übersetzt mit Grenzgebiet.
Da bräuchten wir Aliens.
Ja, also dann ein zweigeschossiges großes Gebäude, das beinhalten wird eine Kantine, ein Amphitheater, Bäume, Straßen und Brücken, verschiedene Klassenräume und die Aussicht auf die Golden Gate Bridge, weil das Ganze ja auf der Erde spielt, in einem großen Stage quasi zusammen. Und das soll auf insgesamt 45.900 Quadratfuß, also die rechnen ja in Fuß in den USA, Soundstage dann in den Pinewood Toronto Studios stattfinden.
Und das sind 4.264 Quadratmeter.
Ja,
das
Wahnsinn.
Das ist doppelt so groß wie dein durchschnittliches Fernsehstudio.
Ja, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Aber ich meine, da hat Discovery bisher gedreht. Also es wird ja dann frei, aber schon cool. Also die sind sehr ambitiös für diese Academy-Serie. Es klingt alles schon sehr wow.
Um dem nicht so TV-Studio bewandten Zuschauer eine Größe zu geben, ein Fußballfeld hat 7.140 Quadratmeter. Genau, also so ein Zweidrittel Fußballfeld kann man grob sagen. Das ist verdammt groß.
Ja, ja, ja. Und man darf auch nicht vergessen, die haben ja auch da die AR-Wall ist da ja auch. Die ist ja fest. Also,
ja, wow. Wobei ich glaube, das ist eine Extra-Stage nochmal.
Ah, okay, das kann
ich sagen. Weil die Serien sind ja für gewöhnlich nicht nur immer auf einer Soundstage, sondern auf mehreren. Also ich meine, Voyager und Co., die haben ja immer 3-4 bespielt.
Ja, 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 ja.
Da hattest du ja, also Planet klingt Hell auf jeden Fall, und so weiter.
Es klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ja. Vielversprechend klingt ja eigentlich auch schon seit geraumer Zeit das Versprechen, dass Star Trek Prodigy auf Netflix, die zweite Season auf Netflix rauskommen wird. Denn Netflix hat ja quasi diese zweite Season gerettet und gekauft. Und wir warten alle darauf, dass es jetzt irgendwann kommt. Und Netflix hat sich nicht festgelegt, wann. Wir vermuten alle wahrscheinlich Ende des Jahres. So. Und es war klar,
das Einzige, was wir wissen, dieses Jahr kommt es.
Es war klar, dass es weltweit auf Netflix mehr oder minder zeitgleich ausgespielt wird. Plötzlich kommt irgendwie über die Social-Media-Kanäle, Leute, Season 2 von Star Trek Prodigy läuft im französischen Fernsehen. Und ich so, was, es läuft im französischen Fernsehen? Ich sofort meinen VPN geschnappt, französische VPN, mich eingeloggt und ja, tatsächlich, es läuft im französischen Fernsehen. Dummerweise, und da das war das Schlimmste, was einem passieren kann, nur auf Französisch. Weil es ist ja eine Kinderserie, deswegen ist es synchronisiert worden. Ich glaube, wenn es als Erwachsene-Serie gelaufen wäre, dann hätten die wahrscheinlich beide Spuren gehabt, ja. Aber so hatten sie halt nur die französische Synchronisation. Und ich habe da gesessen und habe geheult, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich die VPN, ich kann es gucken. Und ich verstehe wirklich nichts. Also guten Tag und auf Wiedersehen. Mein Französisch ist so schlecht, dass es wirklich nicht reicht, um eine Serie zu gucken. Noch nicht mal mit französischen Untertiteln. Weil manchmal hat man ja auch so viel Wissen, dass man mit den Untertiteln sich noch irgendwie retten kann oder behelfen kann. Aber in dem Fall, es ging halt gar nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich es oder mache ich es nicht? Aber ich hätte mir die Freude verdorben, wenn ich mich da so durchgestottert hätte. Und dann habe ich es halt wirklich einfach nicht geguckt. Aber alle französischsprachigen Leute können.
Ich habe die Versuchung gar nicht erst, denn literally außer guten Tag, danke und tschüss kann ich kein Wort Französisch. Von dem her keinerlei Versuchung da bei mir.
Ich werde jetzt auch nicht öffentlich erzählen, dass ich mal 4 Jahre Französisch hatte, aber das ist wirklich
Ich hatte nie weg. Französisch in der Schule, von dem her.
Ja, aber ganz ehrlich, genau so sind meine Kenntnisse auch. Also diese 4 Jahre sind irgendwo im Äther verschwunden. Ich kann noch sagen, rechts, links, guten Tag und auf Wiedersehen, aber das hätte ich, glaube ich, auch gekonnt ohne 4 Jahre Französischunterricht vor 100 Jahren.
So, wo ich jetzt gerade das nächste in unserem Dokument sehe, ich habe vergessen, Dinge zu bestellen.
Ich wollte eigentlich nur noch kurz sagen, dass es einen Riesenskandal gab im Fandom, weil dann vorgeworfen wurde, es sei irgendwie ein illegaler Leak und so weiter. Und am Ende stellt sich dann aber raus, nein, es war ein, in Anführungszeichen, Misskommunikation. Und Frankreich hat das völlig legal und auch rechtlich erworben ausgestrahlt. Aber normalerweise sagt sozusagen so eine Art von Ehrenkodex, dass man das doch mit dem Studio abstimmt, von dem man es gekauft hat. Und das haben sie wohl nicht gemacht. Das heißt, da gab es jetzt wohl im Hintergrund ein bisschen Knatsch, aber grundsätzlich durfte Frankreich das machen. Und es lief nicht nur bei Frankreich im Fernsehen, ich glaube ITV war das, sondern auch auf allen möglichen Streaming-Plattformen, nämlich Apple Plus und OKTV und so weiter. Da war es auch in Frankreich.
Ich vermute mal, da wird halt...
Die haben mit der ersten Staffel die Rechte gekauft und deswegen ging das.
Genau, ja, man wird bei Paramount vergessen haben, dass man die Verträge für Frankreich, genau.
Aber dann hätte ja Deutschland zum Beispiel das auch ausstrahlen können. Aber offensichtlich ist es in Frankreich nicht bei Netflix. Also das ist ja irgendwie das Krasse. Ja, aber es war alles legal. Und das Geile war noch, selbst die Brüder Hagemann, die ja eigentlich da die Chefs sind und Ahnung von haben sollten, selbst die haben getwittert, dass es ein Leak gibt, und weil die wussten von nichts, ja. Und dann irgendwie hinterher, und dann plötzlich haben sie einen Rückzieher gemacht, haben den Tweet gelöscht und haben dann einen anderen Tweet reingestellt mit, wir sind in der Klärung. Und dann irgendwie 3 Tage später oder so kam dann ein, ja, also es ist alles richtig. Es ist nur eine Misskommunikation irgendwie zwischen dem Studio und dem Rest. Also es wusste wirklich keiner davon. Und die waren genauso überrascht wie alle Fans. Hier möchte ich einmal bitte sagen, alle Studios und auch alle Fanmedien und so haben tatsächlich dazu aufgerufen, auch die französischen Fans, dass die bitte nicht spoilern. Und da muss ich wirklich sagen, die waren richtig, richtig gut. Ich habe auf Twitter und wo ich überall unterwegs war, ich habe keinen einzigen Spoiler gesehen von Prodigy. Und da muss ich sagen, finde ich toll. Weil das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass sie da so dicht gehalten haben.
Ja, ab und an.
Funktioniert das Fandom.
Genau.
So, was hast du vergessen zu bestellen?
Ich habe vergessen, Mupsi zu bestellen.
Ja, es gibt einen offiziellen Mupsi. Aber der ist dann wieder nur in USA bestellbar.
Da bin ich mir nicht so sicher, dass das USA-only ist, weil es gibt europäische Preise bei Master Replicas.
Ja, also das erste, als ich drauf geguckt habe, gab es tatsächlich nur US. Es kann sein, dass es vielleicht mittlerweile auch irgendwo im Zwischenlagerhaus in Europa angekommen ist. Das war ja geil. Aber am Anfang war es tatsächlich nur USA. Was kostet Mupsi? Das ist eine Plüschfigur.
Genau, also das Mupsi-Plüsch kostet, wo habe ich es hier, 22,99 €.
Ja, ein bisschen auf der teuren Seite für ein Plüschi, also für ein kleines Plüschi. Aber ist okay.
Na, also 10 Inch groß?
Ja, ist auch nicht so riesig. 20 Zentimeter halt knapp, oder? 25 Zentimeter, oder?
25,4 Zentimeter, sagt
ja, siehst du?
Umrechner.
Ja.
Ja. Link findet ihr in den Shownotes. Mhm. Und irgendwie so dieses so Star Trek Kinofilmprojekte.
nicht Kinofilm, TV-Filme.
Ach, TV-Filme jetzt.
Ja, also beides. Also es sind... Also es ist so, seit Jahren geistert ja alles Mögliche durchs Fandom von wegen Kinofilmen und so weiter, aber jetzt hat Kurtzman tatsächlich, nachdem er ja diesen TV-Film oder den eigentlich Paramount-Streaming-Film mit Michelle Yeoh ja gemacht hat, hat er gesagt, ja, warum denn nicht einfach TV-Filme machen? Und zwar sind wieder gerüchteköchemäßig folgende Sachen geplant. Also zum einen hängen wir immer noch an Star Trek 4. Das ist tatsächlich der Kinofilm, da hast du recht, aus der Kelvin-Timeline, der jetzt schon 100-mal angesagt und wieder abgesagt wurde. Da glauben wir erst dran, wenn er stattfindet.
Genau, hat mal wieder einen neuen Drehbuchautor bekommen.
Genau. Ja, und zwar Steve Jockey, der auch The Flight Attendant gemacht hat, hat das jetzt gekriegt. Also zumindest verteilen sie weiterhin, also wenn sie weiterhin, sie verteilen immerhin noch Writer. Also wenn sie ganz aufgegeben hätten, würde das zumindest, glaube ich, nicht mehr stattfinden. Also das ist zumindest immer noch irgendwie in der Schwebe. Dann sind aber 2 Projekte angedacht von Kurtzman, die als TV-Filme oder Streaming-Filme gedacht sind. Nämlich zum einen soll es einen Prequel-Film geben, aktuell unter der Hand von Toby Haynes, der Regie geführt hat bei Star Wars Andor. was ja jetzt so wahnsinnig erfolgreich gewesen ist. Und da ist die Vermutung, dass es eventuell tatsächlich ein Legacy Star Trek sein wird. Sprich, vielleicht die Picard-Crew. Auf jeden Fall hat Patrick Stewart in einem Podcast mal fallen lassen, dass wohl aktuell ein Skript geschrieben wird. Aber alles natürlich unbestätigt, vage und ja.
Gucken wir mal.
Genau. Und dann ist 2021 ja ein Film angekündigt worden. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Da war klar, dass Kalinda Vasquez das Drehbuch geschrieben hat. Und da hat man ein bisschen was gehört und dann ist es irgendwie von der Bildfläche wieder verschwunden und nie mehr was gehört davon. Und jetzt ist es wieder aufgetaucht und zwar soll das wohl tatsächlich ein Original-Star Trek werden und wahrscheinlich sogar. Also es hieß angeblich, es soll die komplette Timeline, Star Trek Timeline irgendwie begründen. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich, wenn es so schon gesagt wird, nicht in der Kelvin-Timeline spielt, sondern in der regulären Timeline. Und dass es wahrscheinlich noch vor allem, was wir kennen, spielt. Also vor Pike und vor Kirk und so. Aber man weiß es nicht genau. Aber das ist die Vermutung.
Ja, gucken wir mal. Also ich meine, Filmprojekte werden ja sehr viele angekündigt und dann wieder über den Haufen geschmissen. Und war nicht auch mal irgendwie ein Tarantino-Star Trek?
Das hat sich erledigt. Ja, aber das auch. Also wir glauben erst dran, wenn wirklich irgendwo irgendwas.
Wenn Dreharbeiten starten, dann
genau.
Glauben wir dran.
Genau. Aber das natürlich auch wieder so Teaser. Aber ich glaube, dass tatsächlich so TV-Filmprojekte oder eben Streaming-Filme sind, glaube ich, attraktiver für Dinge wie so eine Legacy-Geschichte mit Picard oder so oder mit Jerry Ryan oder so zum Beispiel auch an Bord, weil eine ganze Serie kriegen die nicht bewegt, aber so ein Film, so ein One-Off-Film oder so, ich glaube, das würde man vom Budget her auch durchbekommen.
Ja, oder halt irgendwie Miniseries mit irgendwie 4 Folgen oder sowas.
Ja, aber dann noch lieber ein Film. Ja. Aber okay, aber trotzdem. Also das ist so ein bisschen auch in, das war auch in dem Variety-Artikel. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar News, beziehungsweise jetzt auch milde Spoiler für Star Trek Discovery. Und wenn ihr da nichts hören wollt, wie gesagt, der ganze Abschnitt hier ist ja schon
genau, also wir sind ja in tiefstem Spoiler-Territory. Ja. Denn es sind ein paar, was heißt ein paar, es sind alle Episodentitel rausgefallen und auch ein Großteil der Writer und Directors. Also die Folge 501, die wir heute besprechen, heißt, oh, surprise, surprise, Red Directive. die Folge 502, Under the Twin Moons. Dann die Folge, die nächste Woche kommt, die 503, Jenal.
Und da wissen wir auch schon, weil, kleiner Spoiler, ein Charakter.
Dann Folge 504, Face the Strange. Folge 505, Mirrors. Folge 506, Whistle Speak. Folge 507, Erica. Folge 508, Labyrinth. Folge 509 von Jonathan Frakes auf dem Regiestuhl. Lagrange Point?
Ich glaube Lagrange, oder? Lagrange Point. Auf jeden Fall ist es ein Zweiteiler.
Ja. Und dann 510 das Serienfinale Life Itself.
Genau, das bedeutet also, jetzt am Anfang haben wir einen Öffnungszweiteiler bekommen und wir bekommen am Ende auch ein zweiteiliges Finale. Also es wird geil.
Ja.
Was wir auch noch bekommen haben, waren super schöne Poster für die Season 5. Die haben mir richtig gut gefallen. Die könnte ich mir auch sehr gut an meiner Wand vorstellen. Sehr buntig und so, aber sehr schön. Dann gab es auch einen Ready Room, in dem Doug Jones zu Gast war.
Und endlich, man hat bei Paramount rausgefunden, ach, das, was sie auf dieses YouTube hochladen, das können wir auch bei Paramount Plus einstellen. Hätte nicht gedacht, dass dieses Paramount Plus Videodateien abspielen kann. Denn
was
der
bedeutet
Ready Room ist endlich,
erklär dich.
Genau, der Ready Room ist endlich auch auf Paramount Plus verfügbar. Und zwar unten bei den Trailern, von dem er endlich nicht mehr, okay, gut, auf welcher Seite, mit welchem VPN kann ich es mir jetzt diese Woche angucken, sondern es ist endlich auf Paramount Plus. Ich kann einfach auf Play klicken auf dem Fernseher.
Mhm, ja.
Weil das Problem an StarTrek.com war ja auch immer, ich habe dieses Video nicht auf dem Fernseher gekriegt. Ich muss es halt immer irgendwie auf einem kleinen Rechnerbildschirm angucken. Und ich möchte es halt gerne auf meiner großen Glotze auf dem guten Display gucken.
Ja. Ja, also im Ready Room war Doug Jones zu Gast, was nicht verwunderlich ist, wenn wir gleich noch darüber sprechen, was Saru denn für eine Story hat jetzt hier in den ersten beiden Folgen. Was ich aber sehr schön fand, war, ich fand das Interview zwischen ihm und Will halt super kongenial. Die beiden haben sich auch gut verstanden. Lustig fand ich, dass Will eine kleine Walk-Lesson bekommen hat, also so eine Catwalk-Lesson. Wie läuft man richtig als
Kelpien?
Kelpien, Kelpianer, genau. Und also das war noch ganz witzig und ich fand übrigens auch cool, dass wir dadurch, dass sie da irgendwie durch die Studios gelaufen sind, beziehungsweise dadurch dieses Gebäude, man auch alles Mögliche gesehen hat, also die Flure und irgendwie die Teeküche und dann dachte ich, wow, sieht bei denen genauso aus wie bei uns.
Ja, und
nur sind mehr Delta-Zeichen an den Wänden.
Und Will Wheaton war halt auch nicht so, greet your boss, neben dem Paramount-Logo.
Genau, genau. Ja, also das war einfach, war ein schöner Ready Room. Ja. Ja, und dann haben wir ein kleines Video bekommen, gesprochen von Whoopi Goldberg, also der Schauspielerin Whoopi Goldberg, nicht Gein, sondern tatsächlich als Whoopi, die eine kleine Zusammenfassung gemacht hat, was bisher passiert ist, für alle, die jetzt mit Staffel 5 dann einsteigen möchten, damit sie, also das, was man wissen muss, in 3 Minuten, bevor man mit Staffel 5 anfängt.
Genau, und previously on Star Trek Discovery.
Das war aber geil, das hat mir sehr gut gefallen, mit so ein bisschen Humor und so, also es war sehr schön gemacht.
Ja, es war halt typisch Whoopi, also das war,
ja,
also es wirkte,
es war eigentlich ehrlich gesagt typisch Geinen.
Ja, also es wirkte nicht wie, oh, also gerade wenn man sie auch ab und an mal bei The View gesehen hat, ihrer Talkshow auf ABC,
ja.
So wie das alles gesprochen war und auch vom ganzen Duktus, also entweder hat sie einen sehr guten Writer gehabt oder aber sie hat selber geschrieben. Oder
nein,
zumindest umgeschrieben.
Nee, das ist ihr geschrieben worden. Aber sie hat es natürlich
in ihre Sprache.
Also die Frau ist Schauspielerin, ja. Also das merkt man schon, ja. Ja, also das war cool, das empfehle ich euch auch, das könnt ihr euch angucken. Und dann noch als kleinen Tipp, also es ist, glaube ich, ein bisschen so, wie gesagt, wie Eulen nach Athen tragen, weil ihr werdet alle die Folge schon gesehen haben. Aber auf dem US-YouTube kann man sich Folge 1 und 2, also 501 und 502, tatsächlich anschauen. Das heißt, ihr müsst dann eben ein US-VPN nutzen, damit ihr das gucken könnt. Aber
nur Red Directive, nur die erste, nicht die zweite, nur 501.
Ach, das war aber mal, die zweite war mal eingestellt, dann haben sie es vielleicht wieder rausgenommen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, für alle, die keinen Paramount-Kanal haben, ist es vielleicht ganz spannend. Wenn ihr da jemanden kennt, empfiehlt es gerne weiter. Das war so ein bisschen Rundumschlag und das war klar, dass es ein bisschen länger wird, weil wir ja natürlich einfach jetzt eine ganz lange Pause hatten. Das wird dann die nächsten paar Mal definitiv noch kürzer sein. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit den beiden Folgen, oder? Da schon mal cool, dass wir 2 Folgen zum Einstieg bekommen. Das finde ich cool. Wobei, ich habe gelesen irgendwo, es wird wohl unter anderem auch auf Sky irgendwo ausgestrahlt, aber ich weiß, ich glaube Großbritannien oder so. Und die haben tatsächlich nur die erste Staffel, also nur die erste Folge eingestellt. Was total bescheuert ist, weil alle anderen haben die ersten beiden gleichzeitig bekommen und die kriegen die zweite erst nächste Woche.
Ja. Paramount.
Also da haben sich die Fans ein bisschen aufgeregt.
Genau, Paramount und Release-Strategien ist sowas von, wobei ich, oder vielleicht ist es auch Sky Showtime, was der Paramount Plus in Skandinavien abgelöst hat.
Das kann sein.
Ja, egal. Also,
ich hatte nur Sky gelesen und gelesen, dass die Fans sauer waren.
Ja, es ist. Clusterfuck an internationalen Releases, aber wir haben Paramount Plus, wir leben im guten Land.
Ja, also erste Folge Red Directive, die rote Direktive, auch ja ziemlich simpel übersetzt, aber auf den Punkt treffend. Ja. Und
Drehbuch Michelle Paradise, Regie Ola Tunde, Osun Sanmi.
Ja, also zwei altgestandene Recken, die ja schon ganz viel Star Trek gemacht haben. Und da, als ich das gehört habe, dass die beiden da am Ruder sind, habe ich mich sehr gefreut, weil ich dachte, ja, das wird hoffentlich gut.
Ja, Showrunner und Senior Executive Producer.
Ja, und es fing auch gleich an mit dem Intro, also neue Season, nicht neues Intro, aber zumindest abgedatetes Intro. Denn auch hier haben wir wieder ein paar Bilder mehr drin gehabt im Intro, wie in der letzten Staffel, die natürlich auf die Story, die wir in dieser Season sehen werden, wahrscheinlich sich beziehen. Unter anderem Monde im Orbit von einem Planeten.
Genau, da kommen wir in der nächsten, in der
genau.
5.2 dann dazu.
Ja, dann ein Zahnrad, das sich so dreht quasi. Dann den Infinity Room, also diese Infinity Room 8 sozusagen. Ja. Da werden wir auch noch gleich drüber reden. Und das Schiff von Moll und Luck. Und so geometrische Figuren, die sozusagen rotieren in irgendwie so einem Kraftfeld.
Ja, wir haben im Prinzip, also wenn man es ganz, also wir haben vier so, ja, Story-Bits, die aber eigentlich eine durchgehende Handlung sind. Also wir tracken nicht irgendwie zwei, drei verschiedene Stränge parallel, sondern es ist eigentlich ein durchgehender Handlungsstrang, nämlich diese Red Directive Mission. Sie müssen halt dieses romulanische, 800 Jahre alte, gestrandete romulanische Schiff. Und wenn wir jetzt zurückrechnen, 3100 minus 800. Ah, 24. Ja. Jahrhundert.
Aha, also ich sage nur TNG ist Enterprise.
Ich höre die Datsen.
Ja. Also sie müssen eben dieses gestrandete Schiff besuchen, um dort eine romulanische Puzzlebox zu bergen, von dem keiner weiß, was drin ist. Dummerweise, wenn sie das einfach nur so machen müssen, wäre es ja einfach. Nein, es gibt natürlich noch zwei Söldner namens Moll und Luck, das wissen sie schon, die ebenfalls hinter dieser Puzzlebox her sind. Das heißt, es ist sozusagen ein Wettrennen um diese Puzzlebox, die eben auch dahin auf dem Weg sind. Und ja, und dann haben wir eigentlich unser Abenteuer oder unsere Schnitzeljagd, die da beginnt.
Genau. Und es ist halt mal nicht so, oh, die Galaxie wird zerstört, bitte rettet uns, sondern so, okay, die Stakes sind immer noch hoch, oh, das ist sehr, sehr wichtig, aber es ist halt nicht so dieses Universe, gut, also es könnte potenziell Universe-Ending sein, aber es ist wesentlich entspannter und auch gerade der Einstieg in die Folge mit diesem, wir haben ja schon den Clip vorab, wo bekommen, ich glaube vor einem Jahr oder so schon, wo Michael halt auf dem Dach von diesem Shuttle bei Warp ist.
Auch mit diesen geilen Effekten, wo dann ihr Anzug irgendwie sich so um sie legt und sie dann durch die Scheibe der Discovery dann irgendwie auch so reingebeamt wird. Also es sah geil aus.
Genau, und dann da, genau mit der Szene sind wir halt auch eingestiegen und dann halt so mitten und so, ja, 4 Stunden zuvor.
Genau.
Also es war ein richtig cooler Cold Open eigentlich.
Genau, echt ein richtiger Cold Open und vor allen Dingen aber auch wirklich so mit Action, wo ich dachte, wow, also wenn das wirklich die erste Szene ist in dieser 5. Season, dann verspricht die einfach ganz, ganz viel und vor allen Dingen auch ganz viel Action. Und ich denke, was wir hier schon vorwegnehmen können, also wir wissen halt nicht, was in dieser Puzzlebox ist, da wird halt wieder ein Mysterium draus gemacht. Aber wir wissen, Kovic ist involviert, das lässt immer schon Schreckliches ahnen. Und im Grunde haben wir hier also...
Aber was das Gute ist, das Mysterium, was ist in dieser Puzzlebox? Dieses Mysterium hält genau bis zum Ende der Folge. Und dann ist es vorbei.
Ja, genau.
Und das
genau.
ist das Schöne. Es ist nicht dieses, oh, was war wohl in dieser Box? Was
ja,
man,
das stimmt schon.
Was man in vergangenen Staffeln durchaus bis Folge 3 oder 4 gezogen hätte. Nö, das haben wir im Laufe der Folge bekommen und dann war diese Puzzlebox auch wieder weg.
Ja, aber wir haben ja dann trotzdem immer noch Rätsel. Also es
genau,
wird dann noch ein
Rätsel,
größeres
wir haben
Rätsel
nicht,
aufgemacht.
Genau, aber wir haben nicht dieses so, oh, was könnte da wohl drin
ja,
sein?
Ja, das stimmt. Genau, und wir haben also in dieser ersten Folge im Grunde diese Red Directive Mission der Crew. Dann haben wir parallel dazu Tillys Nachforschungen, was eigentlich in dieser Puzzlebox überhaupt drin ist, im Headquarter von Starfleet, da ist sie, also beziehungsweise an der Academy, da ist sie ja. Sie ist eben nicht auf dem Schiff. Dann haben wir außerdem auch noch nebenbei so zwei kleine private Stories laufen, nämlich einmal Books Rückkehr und dann einmal Sarus Verlassen des Schiffs. Das ist ja quasi seine letzte Mission. Plus eben seine neue Karriere, die er anstrebt. Und ich finde, da können wir jetzt auch ein bisschen vorgreifen. Wir nehmen ja 1 und 2 hier so ein bisschen zusammen. Dann auch am Ende noch irgendwie seine Beziehung und potenzielle Hochzeit.
Ne, wobei die Hochzeit ja wirklich in dieser Folge. Das ist der Abschluss.
Ja, die Hochzeit, also der Hochzeitsantrag, genau.
Das war so schön. Also es gibt so viele schöne kleine Titbits. Genauso der auch von Tilly wird torkelt natürlich leicht angetütert von dieser.
Ich habe mit der Szene ein Problem.
Lass ich finde die so
okay.
schön.
Ich habe ja gesagt, wir wollen eigentlich nicht nacherzählen und da bin ich auch definitiv bei dir, aber vielleicht können wir es trotzdem versuchen, ein bisschen trotzdem
genau.
der Reihenfolge nachzumachen. Also das sind die Storys, die wir haben und wir können aber schon einmal vorwegnehmen, wir kriegen ja auch einfach schon aufgelöst in dieser Folge, hast du ja gesagt, worum es eigentlich geht, denn was ist in der Puzzlebox, worauf bezieht sich das Ganze?
Genau, in dieser Puzzlebox, die hat der Romulaner benutzt, um darin sein Tagebuch letztendlich zu verstecken, weil...
Ein romulanischer Wissenschaftler, wie sich später herausstellt.
Genau, romulanischer Wissenschaftler, der halt was gejagt hat und dann geht seinem Schiff halt die Energie auf, aber um halt sein Wissen weiterzugeben, aber auch zu schützen, weil es very, very, very dangerous ist, packt das halt in diese romulanische Puzzlebox.
Aber ein handgeschriebenes Tagebuch, das ist ja auch schon sehr oldschool, selbst für das 24. Jahrhundert.
Aber es ist halt, irgendwie classy Romulan.
Ja, ja.
Weil so ein
ja.
Tagebuch kannst du halt nicht aus der Ferne abhören.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, und das hat er da in die Puzzlebox reingepackt. Und wir erfahren ja dann auch im Grunde am Ende, worum es geht. Es geht nämlich darum, dass dieses Tagebuch einen ersten Clou enthält von insgesamt 5, also einen ersten Hinweis von insgesamt 5, die überall im Universum verteilt sind und dann quasi durch die Discovery Crew eingesammelt werden müssen. Aber um diese Clues quasi zu finden, müssen Rätsel gelöst werden, damit man weiß, wo sich der nächste Clou halt befindet. Und natürlich auch richtig entschlüsselt werden, diese ganzen Clues. Und am Ende ergeben diese 5 Puzzleteile, die sie da dann jedes Mal an den entsprechenden Orten einsammeln, eine 3D-Karte, mit der sie hoffentlich den Standort finden, wo, und jetzt kommt nämlich der Riesenclou, das versteckt ist, was der romulanische Wissenschaftler entdeckt hat. Er hat nämlich die Technologie,
Der romulanische Wissenschaftler ist nämlich nicht irgendwer, sondern...
Also er hat eine Technologie entdeckt, so, Punkt. So, und jetzt
genau.
Du?
Denn diesen romulanischen Wissenschaftler, wir kennen ihn nicht beim Namen, aber er kam...
Doch, Rennek.
Also wir kannten ihn bisher noch nicht per Namen. Er kam vor in der TNG-Folge 6.20, The Chase, als die Enterprise und diverse andere Spezies ein genetisches Puzzle gejagt haben, wo wir dann halt dieses Hologramm von einem Alien bekommen haben, zu dem wir jetzt dann auch endlich mal einen Namen haben, die irgendwas mit P war. Ich habe es vergessen, ich bin so schlecht vorbereitet.
Ich kann das immer so schlecht aussprechen. Also der Urahne oder der Stammvater. Und zwar war
Progenitor.
Progenitor, genau, es ist immer so schwierig auszusprechen. Und genau, und das war die Story, wo aufgelöst wurde, dass alles humanoide Leben im Weltall von dieser Alienspezies abstammt. Das heißt, diese Alienspezies hat quasi alles humanoide Leben, ausgehend von der eigenen DNA, im Weltall geschaffen. Das heißt, Menschen, Vulkanier, Kelpianer, alles Leben basiert auf deren DNA und Technologie.
Genau so.
Und das bedeutet auch alle, die in dieser Folge eben hinter dieser Technologie her waren, also Romulaner, Vulkanier, Menschen und so weiter,
Klingonen
waren alle gleich. Ja. Genau, sie waren also keine Feinde mehr, sondern das hat sie gleich gemacht. Und das ist eine, finde ich, der besten TNG-Episoden da draußen. Die ist wirklich richtig toll.
Ja. Übrigens, Fun Fact, eine von Jonathan Frakes.
Ja. Und lustigerweise.
Und diese Folge, das war ja so eine typische Star Trek-Folge. Wow, das ist eine riesige Kenntnis, eine riesige Entdeckung. Nächste Woche war letzte Woche irgendwas.
Genau, weil aber ganz ehrlich, wir haben uns doch alle seit dieser Folge gefragt, wir wollen mehr, was ist damit los? Wir wollen mehr darüber wissen. Wir wollen mehr über diese Spezies wissen. Wir wollen einfach mehr wissen, weil es war einfach so eine tolle Geschichte. Und du hast recht, es ist dann irgendwie von der Bildfläche wieder verschwunden. Und deswegen finde ich cool, dass die das hier jetzt wieder aufnehmen, weil das eine von diesen Geschichten waren, im großen, weiten Star Trek-Universum. Wenn man dann fragt die Leute, worüber würdest du gerne noch irgendwas hören, was würdest du dir wünschen, was vielleicht mal von der neuen Serie aufgenommen wird, dann war das auch immer eine Folge, wo man gesagt hat, Mensch, da würde ich gerne mal mehr drüber hören. Und jetzt machen sie es. Es ist toll, 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 toll. Und diese Technologie, dieser Urahnen, dieser Stammväter, die hat wohl dieser romulanische Wissenschaftler gefunden und an einem entsprechenden Ort dann versteckt, damit sie nicht in die falschen Hände fällt, weil er sagt, es würde halt einfach wahrscheinlich, ja, vielleicht sogar zum Ende des Universums, wie wir es kennen, kommen, wenn es in die falschen Hände fällt. Und jetzt sind sowohl die Föderation, also Starfleet, hinter dieser Technologie her, als auch parallel dazu eben Moll und Luck, die als Söldner beziehungsweise eben Händler, Gangster, wie auch immer man sie nennen möchte, ja, Sachen klauen und sie dann weiter verticken.
Genau, und in diesen da halt aber auch mehr so reingestolpert, denn die entern ja dieses Schiff, nehmen halt so alles mit, was nicht hiet- und nagelfest ist, lassen halt auch andere Sachen liegen, aber haben halt mitgenommen eine Tarnvorrichtung, Phaser und Tricorder und halt diese Puzzlebox.
Ja,
die dann,
und ich glaube aber, die wissen tatsächlich nicht, was sie wissen, sie haben was in der Hand, was viel wert ist, aber die Hintergrundgeschichte dazu kennen sie ja nicht.
Genau.
Und die Discovery Crew erfährt das ja auch erst am Ende und da auch nicht jeder, sondern wirklich nur Burnham und Saru und obwohl, ja richtig, auch die Wissenschaftler. Okay, also die Brückencrew, sag ich jetzt mal. Und Kovic sagt ja auch, das ist ein Geheimnis, das jahrhundertelang geheim gehalten wurde und wo quasi das Universum am seidenen Faden hängt, wenn da was mit schief geht. Ja, und er wollte es ja, und deswegen ist es am Anfang wirklich auch einfach nicht verraten worden. Er hat es noch nicht mal Vance verraten, also selbst Admiral Vance, der ja wirklich auch sehr hoch auf der Hierarchieleiter steht, ja, selbst der DNC, wusste nicht, worum es also geht. Genau, er wusste nur, es ist eine Red Directive, wie eben der Serientitel bzw. der Folgentitel hier ja schon sagt, aber mehr wusste man nicht. Und als das Schlagwort Red Directive fiel, da hat dann auch keiner irgendwas hinterfragt oder irgendwas gesagt, sondern Kovic meinte nur, it's a Red Directive, und zack, waren alle stumm und haben gesagt, okay, wir folgen. Und dann dachte ich, wow, okay, also diese Red Directive, von der wir vorher noch nie was gehört haben, muss halt echt so eine Art, ja, Alarmstufe Rot, Alarmstufe 3, was auch immer irgendwie sein, wo dann klar ist, es wird gemacht und es wird nicht gefragt. Na. Es erinnerte mich ein bisschen an die Omega-Direktive, ja, wo es ja auch hieß, wir folgen sofort, wir fallen alle quasi in Line und folgen und hinterfragen nicht. Und offensichtlich ist aber diese Red Directive was wirklich nur für die wichtigsten Missionen auch ausgerufen wird, weil nämlich dann später Captain Rayner, über den wir gleich noch genauer sprechen werden, ja auch sagt, ich war schon bei 7 Red Directive Missionen. Und ich so, okay, offensichtlich gibt's die öfter mal. Ja. Oder er ist halt einfach nur lange im Dienst. Also Indiana Jones, James Bond, Schnitzeljagd, Kindergeburtstag, was auch immer. Ich glaube, wir kriegen alles vermischt in dieser Staffel. Und im Moment ist es halt eine große Puzzle-Schnitzeljagd und irgendwie, ja, wir wussten, dass das kommt. Und ich finde, es ist gut eingeführt worden.
Genau. Die ganze Story eigentlich startet aber bei einem, ja, recht, in Anführungsstrichen, langweiligen, also bei einer Feier, die, wo man denkt, ja, feiern wir mal, denn diese News zu dieser Red Directive Mission platzt halt rein in die 1000-Jahres-Feier zur Gründung der Föderation.
Ja, schon irgendwie geil, aber natürlich auch alles relativ klein, weil die Föderation auch einfach klein ist. Na. Und du hast gesagt, es wirkte alles so ein bisschen, ja, Turnhallen-Ästhetik, Turnhallen-Charme, oder?
Genau, also das ist, also ich meine, ja, die Föderation im 32. Jahrhundert ist deutlich kleiner als die im 24. Jahrhundert. Das wissen wir, aber für das fucking 1000-jährige Jubiläum, da plus irgendwie so Jährchen gefühlt irgendwie 100 Leute da zu haben, das wirkte so ein bisschen wie der Neujahrsempfang des TSV hinter Tuchting.
Ja, es war schon ein bisschen so alles sehr, sehr klein und ja.
Wenn aber das jetzt war irgendwie, es ist ja so, oh, das ist hier der große Empfang. Wenn man jetzt gesagt hätte, ja, hier, das ist jetzt hier unsere kleine Feier für den innersten Starfleet Upper Circle, dann hätte ich noch gesagt, so, okay, aber naja, gut. Ich will nicht nitpicky sein, weil ich fand die Folge eigentlich geil.
Ja, also was ich noch cool fand hier war, wir bekommen den Tonic 2161 präsentiert. Das ist wohl der Signature-Drink für diese 1000 Jahre Föderationsfeier. Und zwar sieht die aus wie ein kleines Mini-Weltall und dann sind da so kleine Mini-Sternchen, die da irgendwie so in dieser Flüssigkeit irgendwie schweben. Und die schmecken wohl, laut Aussage der Dame, die diesen Drink bringt, wie bajoranische Jim-Jar-Sticks. Und wir alle so, ja, kennen wir aus DS9. Also Jim-Jar-Sticks sind ja ganz oft gefeatured worden. Das sind im Grunde wie so Zuckerlollis, so große, dreieckige.
Genau.
Und dann dachte ich, ach geil, sowas finde ich immer cool, wenn da so ein bisschen Referenz so zurückgenommen wird bei so kleinen Mini-Details. Und ja, aber du sagst es, eigentlich wichtig ist hier, dass die Feier natürlich unterbrochen wird, klar. Also, wenn es eine Föderationsparty gibt, eine Starfleet-Party, dann muss es auch eine wichtige Mission geben, die sie unterbricht. Und in diesem Fall taucht nämlich Kovic auf und reicht Burnham eine silberne 8. Das sieht aus wie so ein Kettenanhänger oder so. Na. Und sie nimmt es in die Hand. Sie weiß gar nicht, was das ist erst. Und sie nimmt es dann in die Hand. Das ist natürlich das Infinity-Zeichen, also das Unendlichkeitszeichen ist ja diese liegende 8. Und sie nimmt es in die Hand und ist dann im sogenannten Unendlichkeitsraum, also im Infinity-Room, was im Grunde, ja,
ein bisschen aussieht wie Q's Afterlife.
Ja, oder irgendwie der leere Space in der Matrix oder aber der Bahnhof in Harry Potter. Also es ist einfach nur so ein ganz weiße Bildfläche und sonst ist da nichts. Außer so, eben Kovic und
einmal,
Burnham.
Okay, ey, Arwol, bitte mal volle Helligkeit. Danke.
Genau. Ja, und bei diesem Treffen sind dabei, also die haben alle so eine 8 wohl in der Hand gerade, sind dabei Kovic, Burnham und Vance und offensichtlich ist es also quasi so eine Art Geheimraum mit irgendwie gesicherter Kommunikation, die keiner hacken kann, wo dann auch nur die, die so eine 8 in der Hand halten, irgendwie drin sein können und miteinander reden. Und das ist schon irgendwie geil, oder?
Ja, es ist halt so okay. Ist halt
Spionage
auch so ein bisschen, genau, ist halt auch so ein bisschen Show-off natürlich, aber
ist aber
ja,
trotzdem geil.
Ja,
also ich fand's
nice.
Cool, muss ich dir sagen.
Genau, es ist geil und ja, die werden halt auf diese Mission geschickt, die Discovery springt halt direkt hin, die Antares fliegt halt mit hohem Warp hin und so, ja, hier, 800 Jahre altes Schiff, geht da mal hin und sichert das mal. Ist wichtig,
ja,
TM.
Ja. Und die Frage ist aber, wer geht dahin? Und hier können wir vielleicht einen kurzen Ausflug machen zu den ganzen Figuren, die am Anfang jetzt hier schon etabliert werden. Beziehungsweise wir kriegen ja gezeigt, welche Charaktere sind in Anführungszeichen noch da und was machen sie gerade, bevor ja dann die eigentliche Mission startet. Und wir kriegen sie zum Teil schon auf der Party gezeigt und zum Teil kommen sie dann im Laufe der Story noch hinzu. Ja. Wir haben Burnham, ganz klar, logisch, die ist weiterhin Captain der Discovery, aber gleichzeitig hat sie ja auch noch, da erinnere ich mich aus der letzten Staffel dran, ja irgendwie diese Spezialposition in der Föderation, um die Föderation zu repräsentieren. Entsinnst du dich noch? Da musste sie doch irgendwie so diesen Posten da annehmen. Und da ist sie so ein bisschen in so einer Art Botschafterfunktion doch irgendwie auch unterwegs. Aber eigentlich ist ihr Job schon Captain und...
Ja, ist halt... de facto Flagship.
Ja, ja. Und sie ist Single, weil Book ist ja da in seinem sozialen Strafdienst irgendwie unterwegs. Ja. Der ist ja nicht anwesend. Also deswegen inoffiziell ist sie Single. Und sie sagt aber auch, das sagt am Ende der Folge, dass sie, also der zweiten Folge eigentlich, aber wie gesagt, ich finde, hier können wir vorgreifen, dass sie irgendwie aktuell so ein bisschen unzufrieden ist mit ihrem Dasein, dass sie sich irgendwie alle möglichen Fragen stellt und so eine Unruhe in sich spürt und hofft, dass sie mit dem Ende dieser Mission tatsächlich vielleicht auch einfach Antworten auf ihre Fragen bekommt und vielleicht auch irgendwie, was sie mit ihrem Leben anstellen soll. Also da scheint sie aktuell so ein bisschen, ja, unruhig zu sein. Plus, wir erfahren in einem Nebenbemerkung, dass sie wohl gerade aktuell Saxophonlektionen macht. Saxophonunterricht für Burnham, finde ich geil. Sowas finde ich cool, wenn wir so Mini-Titbits nebenbei erfahren.
Das hat so diesen ganzen, ja, es ist alles lässig, so ein bisschen, ja, wir haben unser normales Leben, TNG-ig. Es ist so, es ist herzlich normal.
Ja, man sieht halt auch.
Und damit ein Stück weit menschlich.
Ja, und man sieht aber auch, dass es sich eben, die Lage hat sich entspannt. Sie sind nicht wieder im ständigen, sind nicht unter ständiger Bedrohung. Es ist kein aktueller Krieg oder so. Also das ist ja das, was wir in The Burn ja bekommen haben. Diese ständige Bedrohungssituation und das stabilisiert sich jetzt alles. Man sieht schon, dass die Föderation einfach ein stabilisierender Faktor in diesem Sektor einfach ist. In diesem Quadranten. Und das merkt man jetzt auch. Das wird zwar langsam erst wieder aufgebaut, denn wir bekommen ja nebenbei schon erzählt, dass es immer noch Probleme zum Beispiel gibt mit den Breen und aber auch weiterhin mit
Orion.
Mit Orion, genau, und aber auch mit dem Tholian Republic und so. Also da gibt es immer noch Probleme, aber grundsätzlich ist es doch jetzt alles etwas stabilisierter und entspannter und man kann jetzt auch wieder sowas wie ein normales Leben führen. Ja. Und das macht nicht nur Burnham, sondern das macht auch Saru. Der ist nämlich auch weiterhin auf der Discovery, wobei wir jetzt hier in dieser Folge erfahren, dass er gerade im Begriff ist, zu überlegen, ob er seine Karriere nicht doch ändert, denn
er hat einen Botschafterposten angeboten bekommen, nämlich irgendwie Botschafter für einen ganzen Haufen kleinere Welten.
Ja, die halt irgendwann mal vielleicht auch zur Föderation dazukommen sollen. Also genau, und dann wird er offizieller Botschafter für die Föderation und wäre dann hier im Headquarter, wo ja die Folge beginnt, wäre er da stationiert, was auch natürlich nicht so weit weg ist von Vulkan zum Beispiel, wenn wir da an Tirina denken. Und ja, und in dieser Folge geht's halt auch darum, dass er sich entscheiden muss, nimmt er diesen Posten an oder nicht. Das ist dann noch nicht so ganz klar. Und im Laufe der Folge wird's dann aber klar, er nimmt den Posten dann an und wird in der nächsten Folge dann seine letzte Mission auf der Discovery haben. Und das Ganze endet ja dann damit, dass Tirina ihn tatsächlich dann auch fragt, ob sie ihn heiraten möchte. Und er sagt ja. Und ich so, ja, eine gute Staffel, ein gutes Serienende braucht eine Hochzeit. Also ich bin mir sicher, wir bekommen die große Hochzeit der beiden dann auch am Ende. Ich meine, es wäre geil, oder?
Hoffen wir mal, dass sie nicht irgendwo dann noch auf dem Plotaltar opfern. Aber sind wir mal positiver Dinge. Hm. Auf dieser Veranstaltung wird auch andorianischer Champagner ausgeschenkt.
Ja.
Und Tilly hat davon vielleicht ein, zwei Gläschen zu viel gehabt. Und wird dann von einem anderen Lieutenant ja quasi nach Hause gebracht. Und ja, diese Szene ist massiv awkward, aber unheimlich süß.
Also, man erfährt den Namen dieses Lieutenants erst quasi aus den Credits, und zwar ist das Lieutenant Jax. Also den Namen erfahren wir nicht in der Szene. Ja, und man sieht schon vorher, als die sich so unterhalten über die Drinks, dass sie ihn am Nebentisch sieht und sagt so, ah, okay, und geht dann rüber und flirtet dann wohl ein bisschen. Und dann hat man eine Szene, ja, und du findest sie unheimlich süß. Ich finde sie ehrlich gesagt nur super awkward und total, naja, nicht total out of character, aber so ein bisschen so auf dem Comic Relief Altar geopfert. Ja, also ich war so ein bisschen so, naja. Also sie geht mit ihm dann zurück, er begleitet sie nach Hause, also begleitet sie zum Quartier, dann stehen sie da in ihrem Quartier, sie hat halt echt einen Schwirps für so, und dann haben die ein super awkward Gespräch, also super Fremdschämen-Gespräch so irgendwie. Und sie so, ach, ja, es ist heiß hier drinne. Und er so, ist es heiß hier drinne? Und sie so, ja, wir sind ja jetzt in meinem Quartier. Ja, und ich habe nur so gedacht, also ganz ehrlich, vielleicht hat sie es auch einfach nur nicht mitbekommen, weil sie betrunken war, aber im Grunde hat sie ihm doch gesagt, ich will mit dir schlafen, wir sind hier in meinem Quartier, komm, nimm mich, es ist heiß, müssen wir unsere Klamotten nicht von uns schmeißen, weißt du, so. Ich habe halt drauf gewartet, dass dann sowas kommt wie, ach ja, es ist wirklich heiß, lass mich ausziehen. Und ja, und wir sind ja jetzt auch gerade hier, hier steht mein Bett in der Ecke, willst du nicht einfach mitkommen? Irgendwie so, und dann Ausblende zu schwarz. Also das war schon alles sehr zweideutig, was da abgelaufen ist, aber halt klar. Super fremdschämig, weil halt Tilly es nicht gerafft hat, glaube ich.
Ich glaube, sie hat's schon gerafft. Das ist halt so ein, ja, wir raffen es eigentlich beide, aber nein, wir sind erwachsen, wir sind rational. Also ich meine,
aber gerade deswegen könnte man da durchaus auch einen One-Night-Stand haben. Also ich meine, hallo?
Nee, genau das, genau die.
Auch im 32. Jahrhundert hat man noch One-Night-Stand.
Ja, aber genau dafür haben sie zu viel Chemistry. Es ist nicht dieses once and then forget, sondern so, ja, also irgendwie, ja, wir sind uns schon sympathisch. Es sind halt, also ich meine, ich war mal in so einer Situation, deswegen, wahrscheinlich finde ich es deswegen auch einfach nur süß und lustig, aber
also ich
very, very relatable
sagen,
an der Stelle.
Sie sagt ja dann auch, oh, also es ist wirklich warm hier, ich glaube, ich habe Fieber, nicht, dass du dich ansteckst, du musst gehen, und dann muss ich aber auch sagen, er ist echt ein anständiger Kerl, weil er sagt, ja, kein Problem, tschüss, wir sehen uns so, und ich dachte so, ja, Gott sei Dank, also nicht, dass
dann
noch
ich
irgendwie
ich bring dich
so
dann mal wieder nach Hause.
genau. Ja, aber was ich ganz süß fand war, und zwar, ich habe ja dazu die Trackcore Review gelesen, und da hat die Schreiberin oder der Schreiber, ich weiß gar nicht, ich glaube es war ein Mann, hat dann geschrieben Folgendes, das möchte ich hier einmal vorlesen, weil es im Grunde genau das war, was ich auch gedacht habe. Es ist auf Englisch, aber ihr werdet es schon verstehen, und zwar so Stream of Consciousness, während diese Szene lief. Ja, also, there's a guy with Tilly and she's acting nervous. And the cutesy music is obnoxiously childlike for a scene between two grown-up adults who maybe are flirting with each other. Is this where they work? Is it Starfleet Academy? Maybe it's a classroom. Oh, he's leaving. Okay. Maybe this is Tilly's office. Oh, there's a bed in the middle of this huge, bright, round room. Are these her quarters? She's laying on the bed. I guess these are her quarters. Her very sterile, incredibly impersonal quarters, half a quadrant away from the immediately previous scene. Got it. Okay. What are we doing here again? Yes, we're hacking something. Can we get Tilly a dimmer switch and some decorations and maybe a window while we were at it? So irgendwie ging's mir auch, weißt du? Ich so, wo sind wir? Und flirten die jetzt? Und wird das noch mehr? Nee, jetzt ist er weg. Okay, sie legt sich aufs Bett. Was wollten wir jetzt hier nochmal erzählt bekommen? Ach ja, stimmt, sie wollte was hacken. Ah, okay, da kommt der Anruf von Burnham. Also genauso ging's mir halt in dieser Szene auch, weißt du? Und dann dachte ich so, okay, Gott sei Dank sehen wir das alle irgendwie gleich.
Ja, es ist... Ja. Also ich verstehe deine Sichtweise darauf, und ich will dir das auch gar nicht abstreiten. So, ja, das hat so Fremdschämen, aber ich fand es halt so, ja, es passt so unfassbar zu Tilly.
Was mir gefallen hat, ist, dass Tilly ein, genau, was mir total gut gefallen hat, war oder ist, dass Tilly halt hier ein Love Interest bekommt, weil ich finde, Tilly hat das verdient.
Ja. Definitiv.
Also das war Tilly. Dann haben wir ja noch so ein paar, sagen wir mal, sporadisch auftauchende Crewmember. Zum einen haben wir da Stamets, der sich bei der Feier darüber beschwert, dass das Sporenantriebsprogramm, an dem er ja geforscht hat, eingestellt worden ist. Natürlich auch, weil im Grunde der Sporenantrieb ja mit Books Schiff in die Luft gejagt wurde. Stattdessen konzentriert sich jetzt die Föderation.
Und er keine Lösung fürs Navigatorproblem hat.
Ja, und stattdessen konzentriert sich jetzt die Föderation auf die sogenannten Pathway-Antriebe, die in den entsprechenden neuen Schiffen dann eben quasi verteilt werden, und die Forschung geht halt dahin, und er ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen angepisst deswegen, aber gut.
Ja, aber was ich da aber auch schön fand, ist, dass er halt dann auch direkt wieder aufgebaut wurde. Ich glaube, es war es war, glaube ich, ja, aber sie ist doch so, Discovery will always be one of a kind.
Stimmt, richtig. Aber ich finde auch süß, dass Kulber dann gleich zu ihm meinte, du hast versprochen, dir den Abend nicht die Laune verderben zu lassen. Und ich fand es so süß, weil es war wirklich so eine Beziehungsaustausch. Weißt du, so ein, Schatz, du hast doch gesagt. Und so, ja, okay, so halt, ja.
Und da bekommen wir später noch eine sehr schöne zweite Szene zu.
Genau, genau. Also die beiden sind auch wirklich sehr niedlich, und er scheint sich auch, aber Kulber scheint sich auch gut im Griff zu haben. Dann haben wir auch noch Admiral Vance, der natürlich auftaucht. Der macht immer noch weiterhin den gleichen Job und scheint jetzt aber, wie gesagt, etwas entspannter zu sein. Und ich finde, es gibt eine kleine Szene, da kommt Burnham in sein Quartier und da räumt er gerade. Also da sieht man, dass er irgendwie so Geometrie 101 auf dem Bildschirm hat, wo er irgendwie so sich Sachen anschaut. Plus, da liegen halt irgendwie, da liegt ein Spielzeug und da liegen irgendwie Papiere auf dem Tisch verstreut und so. Und dann fragt sie, ach, sind es die Sachen von Charlie? Also Charlie heißt dann jetzt wohl auch seine Tochter, das lernen wir hiermit. Und dann sagt er, ja, er hat sich Geometrie angeguckt, damit er ihr halt besser in der Schule helfen kann. Und das war alles so häuslich.
Admiral halt.
Ja, aber es war auch alles so häuslich, ja, dass man da auch irgendwie merkt, okay, gut, es ist jetzt so entspannt, dass er zum Beispiel auch ein Familienleben hat. Weil ich erinnere mich noch dran, als er eingeführt wurde, damals hieß es ja, er hat eine Tochter und eine Frau, aber die sieht er quasi nie, weil ja alles ständig Todesmission ist, weißt du? Ja. Deswegen finde ich schön, dass durch diese kleine Szene einfach gezeigt wird, ja, es hat sich alles entspannt und die Leute haben halt plötzlich wieder irgendwie ein eigenes Leben und Familie und können sich auch auf andere Dinge konzentrieren. Kovic, klar, ist auch aufgetaucht, von dem wir eigentlich gar nichts wissen, außer dass wir alle vermuten, er ist Section 31. Und wir wissen aber auch noch nicht mal, ob er überhaupt ein Mensch ist. Er sieht halt aus wie ein Mensch.
Während die Discovery halt sich um das Dings kümmert, will halt dann später Michael halt mehr wissen, weil sie kriegt halt absolut nichts zu wissen. Also, ja, ich will halt schon wissen. Fragen wir mal Tilly nach. Du, Tilly, ich hab da was. Kannst du mal? Und Tilly natürlich, ja, sofort, gerne.
Neben Tilly übrigens, ich weiß, du willst die Storyline weitererzählen, aber ich möchte dann eine Figur möchte ich noch erwähnen und dann können wir quasi weiter zur Mission. Adira möchte ich noch erwähnen, die ist auch wieder da. Also die läuft auch quasi einmal durchs Bild und von ihr wissen wir, das erwähnt sie später, dass sie das erste Mal jetzt quasi auf sich allein gestellt ist, weil Grey ja auf Trill ist, um da irgendwie mit seinem Symbionten ja ins Reine zu kommen. Und dass sie auch sagt irgendwie, es ist ihr schon fast unangenehm, aber irgendwie findet sie das gut. Also sie fühlt sich gut, dass sie da jetzt auch einfach mal alleine ist und sich selber auch verwirklichen kann und machen kann, was sie will, weil sie sonst immer in irgendeiner Beziehung war oder irgendeiner Abhängigkeit. Und das ist, also Adeva schon fast unangenehm, weil das assoziiert wird mit einem, ich vermisse Grey nicht, und so ist es ja nicht, ja. Deswegen, aber ich finde das interessant, weil das ist auch so ein, glaube ich, so ein Aspekt, den viele junge Leute irgendwie nachvollziehen können. Ja. Ja, also, genau. Tilly hackt dann also im Hauptquartier den Computer und versucht herauszufinden, worum es eigentlich bei dieser Mission geht, während Burnham dann mit ihrer Crew ja eigentlich auf der Mission direkt ist.
Genau, und weil die Mission, sie kommen halt bei diesem romulanischen Ding an, beamen halt hin, merken halt irgendwie, warte mal.
Stimmt hier was nicht?
Hier stimmt was nicht, weil irgendwie,
und,
selbst mit 32nd Century Tech kannst du nicht so schnell eine romulanische Encryption brechen. Die müssen noch hier sein, umdrehen, Schusswechsel. Also Action lastig hoch 10.
Plus, auf dieser Außenmission sind Burnham, Reese und Ovesokun. Schön, dass wir Reese und Ovesokun hier auch nochmal sehen. Ja, also einfach altbekannte Gesichter, die wir gerne wiedersehen möchten. Plus, Kovic hat am Anfang nochmal betont, denkt dran, es ist eine Red Directive, was bedeutet, mit allen möglichen Mitteln,
genau,
bitte diese Puzzlebox holen. Das heißt, töten ist erlaubt. Ja. Das ist ja auch ungewöhnlich eigentlich.
Und damit haben wir dann quasi Firefight, es geht eine Bombe hoch, Michael wird raus ins Space und wir sind wieder quasi am Anfang der Episode zurück, weil setzen dann an.
Kleiner Fun Fact, das Innere des Schiffes, des romulanischen Schiffes, wo wir übrigens auch die toten Romulaner in Next-Gen-Uniform gesehen haben, ist tatsächlich ein Redressing des Original Discovery Mess Hall Sets. Also das Innere des Schiffes ist das ehemalige Discovery Mess Hall Set.
Stimmt, die Messer haben wir schon länger nicht mehr gesehen.
Und was wir hier auch gesehen haben übrigens war, dass durch dieses programmierbare Material, also dieses Programmable Matter, was ja eingeführt worden ist für das 32. Jahrhundert, dass jetzt wohl Standard Starfleet Phaser von so kleinen Phasern zu so großen Gewehren automatisch gemacht werden können, indem man nur so einmal das Handgelenk schüttelt. Das ist auch irgendwie cool.
Na, so, Moment, ich zieh mal meine Waffe aus.
Genau, Moment mal. Zick,
hier habe ich die große Wumme.
Gewehr, genau, ist schon cool. ja, also als dann Burnham rausgezogen wurde irgendwie ins Weltall und sich dann sofort dieser Anzug um sie drumherum gelegt hat, damit sie dann auch atmen kann und so, das war ein super cooler Effekt. Also die Effekte fand ich gerade auch so in dieser ersten Action-Szene sehr, sehr toll. Und naja, dann macht sie ja echt so einen Cowboy-Ritt. Also sie magnetisiert sich ja und hält sich ja an der Außenhülle des Schiffes fest. Und dann folgt sie ja mit der Discovery eben dem Schiff von Moll und Luck, die ja die Puzzlebox eben an sich gebracht haben und jetzt fliehen. Und dann kommt ja noch die USS Antares dazu. Also so nach dem Motto, hallo, hier bin ich kann vielleicht auch noch helfen. Und der, also es kommt mir echt vor wie so eine alte Cowboy-Referenz halt. Der macht ja dann einen Traktorstrahl an und versucht ja dann dieses Schiff von Moll und Luck festzuhalten. Aber er hat halt noch alte Technik an Bord und deswegen kann er diesen Traktorstrahl nicht aufrechterhalten, ohne dass irgendwann das Schiff halt auseinanderbrechen wird, wenn die weiterhin so schnell bleiben mit dem Speed und alles. Und es sieht nicht so aus, als ob Moll und Luck da irgendwie gewillt wären, anzuhalten oder langsamer zu werden. Und dann kommt eben die Diskussion zwischen Burnham und Captain Rayner. Captain Rayner ist eben der Captain der USS Antares, den wir hier das erste Mal erstmal nur als Stimme kennenlernen. Und da kriegen wir schon mit, dass Rayner halt ein ganz anderer Typ ist als Burnham. Der ist halt ziemlich rau und ziemlich grob und ziemlich direkt und vor allen Dingen hat er einen total anderen, ja, und er hat aber auch einen total anderen Kommando-Style, als das Burnham hat, ja, und er ist vor allen Dingen anderer Meinung als Burnham, das ist echt ein Problem, weil Burnham dann auch sagt, Mensch, mach den Traktorstrahl aus, wir können die schon wiederfinden, wenn die jetzt wegfliegen, und er so, nein, das ist schon das dritte Mal, dass sie mir irgendwie abhauen, ich weiß, wenn ich die jetzt hier loslasse, dann werden die weg sein, und Burnham meint ja, nein, und das glaubt sie ihm ja nicht und so weiter, und dann diskutieren die da noch rum, ja, während irgendwie ihnen gleich alles jede Sekunde um die Ohren fliegen kann, und dann hört er ja auf Burnham, und dann machen Moll und Luck genau das, was ja Rayner befürchtet hat. Sie sind nämlich super clever und am Ende stellt sich raus, als sie dann wirklich geflohen sind und die beiden Schiffe den beiden eben nicht folgen konnten, dass sie so falsche Spuren gelegt haben. Das heißt, sie hatten 20 Warp-Signaturen am Ende und wussten nicht, welches die richtige ist. Deswegen konnten sie dann auch nicht folgen. Und da habe ich mir nur gedacht, das finde ich geil, weil Moll und Luck halt echt clever sind. Das sind mal clevere, in Anführungszeichen, Bösewichte oder clevere Gegner. Und dann macht es auch einfach Spaß, wenn man nicht nur so einen dummen, idiotischen Ich-bin-böse-Bösewicht hat, sondern wenn man hier halt einfach wirklich clevere Gegner hat.
Ja, und halt dieses, ach, du willst mir hinterher schnüffeln. Kein Problem. Viel Spaß beim Suchen der Nadel im Heuhaufen.
Ja. Also, fand ich schon cool. Captain Rayner wird übrigens gespielt von Callum Keith Rennie, den wir dann auch später zu Gesicht bekommen. Und ja, erinnert halt total an diese ganzen klassischen hautigen Captains, ein Kirk oder ja, auch ein kleines bisschen ein Pike und so, also aber mehr so die hautigen im Star Trek-Universum. Ja, und jetzt kommt, finde ich, ein Plot-Device, ein ganz klassisches Book wird dann nämlich eingeführt nach dem Motto, ja, also wir haben hier diese 20 Spuren, ich weiß jemand, der uns helfen kann und rausfinden kann, was die richtige Spur ist. Und ich so, what the fuck, ja, warum, woher sollte Book das denn wissen? Der taucht dann auf, ich meine, wir haben ja alle einfach nur drauf gewartet, dass er wieder auftaucht. Und zack, innerhalb von, ich weiß nicht, 2 Minuten hat er die richtige Warp-Signatur rausgefunden. Und ich dachte so, okay, Leute, ihr wollt mich doch verarschen.
Naja, das Wichtige daran ist, wie er es rausgefunden hat. Denn er hat sich halt diese 20 Dinge angeguckt. Okay, wo gehen die hin? Und so, aha, die hatten irgendwie alte romulanische Technik geklaut. Warte mal, da auf diesem einen Planeten, wo diese eine Warp-Signatur hingeht, da ist ein Händler, der findet Vintage-Tech ganz geil. Da ist nämlich Fred.
Genau.
Und als er dann bei Fred im Office standen, dachte ich mir so, holy shit, welcome
also sind,
Song Android.
Aber hallo, also sie sind dann auf Kumau, wo eben dieser Hehler Fred steht und dieser Hehler Fred entpuppt sich tatsächlich als Android. Und ich dachte so, okay, wow. Und ich meine, es ist uns doch allen sofort aufgefallen, als wir da dieses Zimmer betreten haben, in dem Fred sich aufgehalten hat. Was ist übrigens Fred für ein Name? Der sah halt doch eins zu eins aus wie ein Cousin von Data.
Also es war wirklich,
auch mit dieser weißen Haut, diesen gelben Augen und diesen zurückgeschlickten Haaren.
Genau,
also,
es war eins zu eins das Data-Make-up aus TNG wirklich perfekt,
ich glaube, Folge 1.
Getroffen.
Genau,
ja,
genau.
Also wirklich perfekt und getroffen.
Das stellt sich an, wir haben es alle vermutet und später stellt sich ja dann raus, und zwar im Laufe der Szene stirbt ja Fred und wird ja dann hoch auf die Discovery gebeamt und da stellt dann eben Stamets fest, ja, das ist ein Android, der inspiriert ist von den Plänen von Elton Tsung und seine Seriennummer ist AS0572Y und dieses AS steht wohl für Elton Tsung. Ja, und dann sage ich, oder Alton Sung. Und ich meine, hallo. Das ist halt der Rückbezug schlechthin, ja. Nicht nur auf TNG und Data und Sung und diese ganze Sung-Linie, sondern aber auch auf Picard vor allen Dingen. Also ich finde, er sieht auch so ein bisschen aus, so wie diese Coppelia-Androiden, die wir in Picard gesehen haben. Ja. Also es sind schon sehr, sehr deutliche Verknüpfungen hier, die auch innerhalb der neuen Serien jetzt gezogen werden.
Aber halt nicht so stumpf, sondern so, Und es wird ja auch, man sieht auch, es ist kein perfekter Android. Er ist im Prinzip ChatGPT auf Beinen, weil er einfach nur Phrasen wiederholt, ohne zu wissen, was sie eigentlich heißen und wie man es eigentlich macht.
Ich habe schon das Gefühl, der weiß, was er sagt. Also er ist halt jetzt auch schon irgendwie 600 Jahre alt oder noch älter, aber er weiß doch eigentlich schon, was er sagt.
Ja, aber sie bieten ihm ja die ganzen Sachen zum Kauf an, ja. Und da macht er sein Angebot von irgendwie, was war's?
Drei Streifen Latinum,
oder drei
Barren Latinum.
Genau, also was halt lächerlich wenig ist.
Ja, nachdem wir alle DS9 gesehen haben, wissen wir, das ist lächerlich wenig.
Genau, und Moll und Luck wollen halt nicht verkaufen und er sagt mir, ja, ihr könnt jetzt gehen, ihr kriegt das nicht zurück. Und dann, das wirkte halt so, warte mal, so verhandelt man aber eigentlich nicht.
Ja. Naja, gut, aber er hat ja halt irgendwie auch die Muskelkraft auf seiner Seite, er hat ja da seine zwei Bodyguards und ich denke, er hat halt einfach damit gerechnet, dass sie, wenn sie aufmucken, sie halt einfach von ihm oder seinen Bodyguards erschossen werden, dass sie dann aber seinerseits gleich die Waffen ziehen und ihn erschießen, damit hat er nicht gerechnet. No. Und was ich hier noch ganz nett fand, war zum einen die Szene, als sie da auf dem Planeten ankommen, auf Kumau, wo dann eben Book und Burnham sich kurz unterhalten und plötzlich steht da Captain Rayner und sagt, oh, ich liebe es, wenn ich störe. Und ich dachte so, wow, der alte Troll, ey. Das fand er sehr amüsant. Ich fand's auch sehr amüsant, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Außerdem fand ich noch krass, als sie dann reinkommen, weil Book und Burnham kommen ja dann ein bisschen später hinzu, nachdem Luck und Moll schon wieder weg sind und da nur noch der tote Androide liegt. Und dann beugt sich ja Rayner so über ihn drüber und sagt, er ist noch warm, es kann nicht so lange her sein. Und ich so, wir ist noch warm. Also das war so ein bisschen so, weil ich gehe ja immer noch irgendwie davon aus, dass er, also ich weiß, dass die Menschen imitieren, aber also das war, fand ich irgendwie eine komische Aussage von Androiden. Und dann meint ja auch noch Burnham, ja, und macht euch schlau, ob er Familie hatte, dann müssen wir sie informieren. Und ich so, wie Familie? Also irgendwie bin ich noch, also wenn ich Androide höre, bin ich irgendwie noch so in meinem Oldschool, ja, Data-Weltbild gefangen irgendwie.
Ja, also das ist glaube ich was, ich meine, hatten ja auch Moll und Luck hatten ja, oh, hab schon lange keinen Synth mehr gesehen. Ich glaube, das ist einfach sowas so.
Na, keinen Synth mehr gesehen, der nervös war. Ja. Genau. Also mittlerweile sind die Synth, glaube ich, weil das haben wir ja auch in PK gesehen, eigentlich wie, also kaum zu unterscheiden von in Anführungszeichen echten Menschen. Ja,
ja, also das ist an mancher Stelle ein bisschen unruhig, aber es ist auch sowas so, skip it and you miss it. Also, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, oh, um Gottes Willen, das ist halt, wurscht. Folge war geil und Folge geht auch geil weiter letztendlich, denn
ich würde gerne noch ein paar Details hier reinschmeißen. Zum einen, die Puzzlebox ist eine Tanzekran. Das ist wohl romulanische Puzzlebox, wie wir sie auch schon in der PK-Folge The Impossible Box kennengelernt haben. Also da gibt's einen Rückbezug. Außerdem, um nochmal zusammenzufassen, du hast es auch schon ein bisschen gesagt, Moll und Luck haben dabei zum Verkauf isolineare Prozessoren, romulanische Kommunikatoren und das allergeilste, Self-Sealing Stem Balls. Also das sind doch diese Dinge, die da in dieser einen DS9-Folge doch so wichtig sind, wo ja dann irgendwie, ich habe vergessen, wie sie heißt, wo Nock und Jack ja irgendwie diese Baseballkarte doch für den Faller irgendwie haben wollen und dann alle möglichen Tauschgeschäfte machen müssen und unter anderem sind da auch diese Self-Sealing Stellenbombs mit dabei. Ja. Ich werde euch nochmal
Serienfinale von DS9 kommt es auch nochmal vor, wo Brian ja sagt, weil er an die Akademie geht, ja, irgendwer muss euch offiziell ja den Unterschied zwischen irgendwas und Self-Sealing Stellenbombs erklären.
Also das ist so ein bisschen so ein Insider-Joke im Star Trek-Universum. Und in diesem Raum von Fred sehen wir ja auch noch ein paar Sachen im Hintergrund. Also unter anderem sehen wir einen Discovery Phaser, so wie wir in den frühen Seasons gesehen haben, einen Jadwash Phaser, den wir auch aus Picard kennen, beziehungsweise ein Jadwash-Gewehr eigentlich, ein Buttlet, ein klingonisches, wie aus Season 1 von TNG, sowie ein klingonischen Cloaking-Device, wie wir ihn zum Beispiel von der HMS Bounty kennen aus dem Film. Ja, also es sind einige Rückbezüge
wobei wir es ja nicht bei der HMS Bounty im Film gesehen haben, sondern erst als er in die jetzige Enterprise G eingebaut wurde.
Ja, aber das sind so kleine Easter Eggs, finde ich schon cool, dass man das so alles erkennen kann, wenn die Kamera so einmal durch den Raum gleitet. Und Fred wird ja, obwohl er tot ist, am Ende dann zum Schlüssel für diese Puzzlebox, weil zum einen hat er die Puzzlebox gelöst, das ist klar, sie ist jetzt offen, aber zum anderen schafft die Discovery Crews tatsächlich mit Stamets, der ein alter Sammler ist, der hat die ganzen alten Werkzeuge und so noch da, mit dem man so Verbindungen im Kopf von Fred irgendwie noch auseinanderklamüsern kann.
Sie brauchen halt Kabel, was sie durch Programmable Matter nicht mehr haben, wo halt Stamets sagt,
Moment, habe ich im Keller.
Du hast einen Horter geheiratet.
Genau. Und das finde ich so geil. Und auf jeden Fall kriegen sie dann tatsächlich ein Teil dieser Erinnerungen aus dem Kopf von Fred heraus und
oder
haben deswegen das, was er gesehen hat.
Sie kriegen nicht die Erinnerungen, sondern sie kriegen halt das, was halt seine Augen aufgenommen haben.
Ja, was er gesehen hat.
Also sie kriegen
den
Kamerafeed halt.
Und dadurch kriegen sie halt das halbe Tagebuch, das er ja gescannt hat, quasi auch zu sehen und können das halt übersetzen und können lesen, was da in diesem Tagebuch drinsteht. Und das können ja Moll und Luck nicht. Also ich weiß nicht, ob sie diese Sprache beherrschen. Wir wissen ja eigentlich gar nichts über Moll und Luck. Außer, das erfahren wir später, dass Moll eben wohl menschlich ist, beziehungsweise Luck ein Alien und mehr wissen wir auch nicht. Wir wissen auch nicht, was für ein Alien, welche Spezies oder so.
Es gibt nur sehr starke Vermutungen aufgrund dessen, was er anhat. Er hat beispielsweise L die Vermutung aufgestellt, dass das ein Breen sein könnte.
Ja, und wir haben ja auch gesehen, als er den Helm abgezogen hat im vulkanischen Wissenschaftsschiff, da hat sich sein Gesicht so geformwandelt. Also es hat sich so glatt gezogen, wie das hat so das morphte irgendwie so. Das heißt, das hat, glaube ich, auch eine Bedeutung.
Gucken.
Aber ich wüsste jetzt kein Alien, das dazu passen könnte.
Na, gucken wir mal, was.
Also irgendein Alien, das ist auch sehr, sehr spannend. Ja, und naja, also während dann Fred hochgebeamt wird, damit sie rauskriegen, was jetzt eigentlich da in diesem Tagebuch stand, geht die Jagd auf Moll und Luck weiter. Man könnte meinen, die beiden fliehen zu ihrem Schiff, aber nein, sie sind, wie gesagt, clever, denn sie haben ja im Vorhinein schon Fluchtwege geplant und sind jetzt eigentlich dabei, in die Berge zu fliehen, denn es gibt so unterirdische Tunnel und dann haben sie an dem einen Tunneleingang tatsächlich auch eine Bombe also angebracht, damit ihnen keiner folgen kann. Und ich meine, ganz ehrlich, super clever. Ich liebe es, wenn meine Gegenspieler clever sind.
Ja.
Ja, und das Ganze endet dann wieder in der großen Action-Sequenz. Also sie werden halt dann halt gejagt von Book und Rayner und Burnham auf so Anti-Graf-Motorrädern, sage ich jetzt mal. Oder wie auch immer man sie nennen möchte, so Speed-Racer-Anti-Graf-Dinger.
Genau, mit eingebauten Schilden, was man halt so im 32. im 32. Jahrhundert halt so hat. Und es gibt dann einen schönen Austausch, weil sie halt merken, die wollen halt fliehen. Hier der eine Eingang ist vermiet, da wollen die bestimmt durch. Was können wir denn machen? Und Rayner meint halt so, ja, wegschießen mit Phasern. Dann hat sich
genau.
Das.
Und dann entspinnt sich wieder eine Diskussion zwischen Burnham und Rayner und Book, aber vor allen Dingen Burnham und Rayner, die halt da nicht irgendwie auf dem gleichen
Weil es gibt halt irgendwie eine 30-prozentige Chance, dass dadurch einen Erdrutsch gibt, den die Siedlung halt dann begräbt und das ist halt Michael zu heikel. Die Antares feuert dann auf Rayners Befehl trotzdem. Es gibt keinen Erdrutsch, aber das inspiriert halt Moll und Luck so, warte mal, da können wir reinfeuern. Und zack, gibt's einen Erdrutsch und die beiden Schiffe sind erstmal occupied.
Ja, und dann muss ich aber sagen, ich finde aber toll, wie sie dann zu einer gemeinsamen Lösung kommen, weil hier nochmal wirklich uns buchstäblich vorgeführt wird, dass nur gemeinsame Zusammenarbeit am Ende zu einer Lösung führt. Denn es endet ja dann darin, dass sie die Schutzschilde der Antares und der Discovery zusammenlinken und diese um die Siedlung herum ausweiten. Das geht aber nur, wenn die Schiffe quasi wie wirklich eine richtige Barrikade vor der Siedlung dann da irgendwie im Sand stehen und dann landen die auch irgendwie in so einem koordinierten Verfahren, sekundengenau,
genau,
mit so der Spitze des Schiffes im Sand. Das heißt, die stecken so, wie so zwei Gabeln quasi, stecken die so im Erdboden fest. Und ich dachte so, okay, wow, können wir das machen? Also offensichtlich können wir das machen im 32. Jahrhundert. Das war so, also andere Schiffe, die ich so gesehen habe, bei denen so, hätte ich gedacht, die sind abgestürzt.
Ja, so eine NCC 1701 Delta zum Beispiel.
Ja, also ich meinte, ich habe das gesehen und dachte so, okay, wow. Das fand ich aber auch irgendwie eine geile Lösung, weil es war wirklich so eine richtige Hands-on-Lösung. So nach dem Motto, wenn wir kein Schutzschild dahin bringen können, dann stellen wir uns einfach in den Weg und sind das Schutzschild selber. Und dann dachte ich so, irgendwie schon geil. Ach, heute ist geil mein Lieblingswort, stelle ich fest. Also irgendwie schon toll. Da hatte ich Freude dran und ich finde auch cool, dass es gepasst hat, dass alle mit an einem Strang gezogen haben. Auch Rainer, der ja erst nicht wollte und dem dann aber trotzdem klar war, dass diese Tausenden von Leben, die sie damit retten, wichtiger sind als diese zwei Leben von Moll und Luck, die sie damit ja dann ziehen lassen, weil die nutzen natürlich diese Rettungsaktion, um zu verschwinden, ist ja klar.
Ja.
Naja, also das war insgesamt auch wieder eine sehr, sehr lange, ich fand übrigens eine sehr lange Action-Szene. Also diese Jagd auf diesen Anti-Graf-Speedern irgendwie, die ging ewig lang.
Ja, aber es fühlte sich nicht langgezogen an und das war das Schöne daran.
Mhm.
Es gab allgemein, also ich habe jetzt nirgendwo, oh, jetzt müssen sie gerade mal Zeit schinden. Das war überhaupt nicht da. Und es geht ja wirklich so mit Breakneck Speed ja auch weiter. Sie haben ja das Tagebuch, gucken das dann ja halt durch, wissen daher, wohin sie müssen, weil in diesem Tagebuch steht nämlich drin, dass es das Vleen-System ist, wo.
Nein, da steht drinnen, nein, da steht, es ist ein Planet mit zwei Monden. Und Burnham sagt dann, das muss das Vleen-System sein.
Nein, das steht da, hat Zora eingeblendet.
Ich habe aber das wurde nicht gesagt.
Steht aber auf
Sie hat Bild nur dran. Das Bild, nee, da, wo hat denn Zora das eingeblendet? Ich habe das Bild
als
gesehen,
das
gemalt.
Als sie das übersetzt hat, steht im Übersetzten, steht der Name des Systems drin.
Dann war das aber ein Fehler, weil sie hat es dann nämlich so verkauft, als wäre sie diejenige, die das alleine gewüsste, dass es das Vleen-System ist.
Ja, hat sie gegenüber Kovic, weil er halt diese Aufgabe.
Na, aber alle anderen wissen es auch nicht. Weil Kovic hat es doch gesehen, das Tagebuch.
Nein.
Das ergibt keinen Sinn. Ich guck gleich nochmal nach, ob das stimmt. Also meines Erachtens nach stand es da nicht.
Doch, das stand da. Ich suche dir den Screenshot raus.
Nichtsdestotrotz, sie wissen, es ist das Vleen-System, also weil es da diese zwei Monde gibt, die irgendwie da parallel stehen und so weiter. Das heißt, sie wissen, wo sie hin müssen und Burnham geht mit dieser Info auch zu Kovic. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, dass Kovic dann nicht weiß, weil der weiß doch alles. Wieso kann denn dann Burnham ihn mit dieser Info überzeugen nach dem Motto, aber nur ich weiß, wo es hingeht, also musst du mich ins Team reinnehmen, das dann diese Sache raussucht. Weil er will ja eigentlich ein anderes Team dann auf Mission schicken und sie sagt, du hast ja schon ein Team. Und meint damit halt sich und die Discovery.
Ich bin gerade in der Folge drin, Moment.
Hm. Auf jeden Fall erfahren wir, nachdem ja auch parallel dazu Tilly tatsächlich es geschafft hat, die Info Starfleet-System, Föderationssystem da zu hacken in der Datenbank, erfahren wir tatsächlich, dass Dr. Velek eben, oder Professor, also Dr. Velek, der romulanische Wissenschaftler, dass der eben den ersten Clou versteckt hat. Und zwar hört man in The Shadow of the Twin Moons, also im Schatten der Zwillingsmonde, was eben ja dieses Vleen-System halt hat. Und bekommen da halt jetzt die Auflösung, dass es um die Technologie der Progenitors geht. Ja. Und Burnham wird dann eben jetzt auch aufgeklärt. Und das ist halt auch schon irgendwie krass. Stell dir mal vor, wenn du diese Info bekommst, das ist ja auch schon so ein, wirklich so eine, also wie so ein Brett vorm Kopf, ey, das ist eine krasse Info. Dass irgendwie alles Leben im dir bekannten Universum, alles humanoide Leben irgendwie von einer Alienrasse abstammt. Ja, und was noch ganz süß ist, als Tilly dann versucht, es zu hacken, dann wird sie ja erwischt, kurz bevor sie den Code knacken kann. Und dann kommt Vance in ihr Quartier und sagt zu den zwei Security-Leuten,
ich übernehme das hier. Ja, zischt mal ab, ich mach das hier.
Genau. Und weil er aber selber ja auch im Dunkeln gelassen wurde, worum es eigentlich geht, sagt er, ach, wie schade, dass ich sie nicht rechtzeitig erwischt habe. Und somit teilt sie dann natürlich die Info, die sie bekommt, mit ihm. Und ich dachte so, ja, Vance, ich liebe dich dafür, dass du jetzt auf unserer Seite bist. Erinnerst du dich doch dran, wie wir am Anfang nicht sicher waren, ob er gut oder böse ist?
Mm.
Also es hat sich gut entwickelt, sage ich dazu nur.
Genau, du hast ein Foto bekommen.
Moment, ich habe ja meinen Ton jetzt für die Aufnahme ausgeschaltet. Aber irgendwie ergibt dann dieses Gespräch mit Kovac keinen Sinn. Klärt uns mal auf da draußen. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch verstanden.
Ja. Nee, also ich gehe einfach davon aus, dass die Michael diese Aufnahme
steht
halt
tatsächlich da.
Als eine Art Powerplay halt einfach zurückgehalten hat. So nach dem Motto, ach, du willst mich im Dunkeln lassen? Moment, ich kann dich auch outsmarten.
Aber Kovac weiß doch eigentlich immer alles. Das ergibt doch keinen Sinn.
Naja, aber du darfst nicht vergessen, das sind Daten, die im Computer der Discovery sind. Der Computer Zora hat ein Eigenleben. It's not your average Starfleet ship.
Ja, richtig, das stimmt. Ja, ja, ja. Naja. Ja, also hier endet dann auch im Grunde die Folge. Kovac lässt sich überzeugen und sagt, okay, dann nehme ich euch als Crew, dass ihr weiterhin eben euch auf die Suche machen könnt nach dieser Technologie. Und das Ganze endet dann auch ganz wunderbar mit eben einer Burnham, die dann sagt, let's fly. Also ich meine, die Catchphrase musste natürlich sein. Da dachte ich auch so, ja, die Schnitzeljagd durchs Universum kann weitergehen oder kann jetzt beginnen. Ich erwarte ganz viel Action, ganz viel Let's Fly Catchphrases, ein bisschen Humor, und das hat, finde ich, auch diese erste Folge schon erfüllt. Interessant finde ich hier, dass Kovac ja sagt in dieser Folge, als er über die Progenitors spricht, hier sagt, die Progenitors designed life itself. Ja, also sie haben das Leben an sich designed. Und dieses life itself, das ist ja auch der Titel der letzten Folge von dieser fünften Staffel. Na. Also da bin ich sehr gespannt, das ist bestimmt irgendwie eine Referenz darauf, also finde ich schon sehr, sehr cool. Plus, am Ende dieser Folge hatten wir dann noch eine Widmung vor GP with Love. Und wie immer fragt man sich, wer ist GP? Und in dem Fall kann ich euch aufklären, GP ist JP Lohrer, ein Kamera-Operator, ein Kameramann der Serie, der eben 2022 leider verstorben ist und an den sie mit dieser Widmung dann gedacht haben. Das war die erste Folge, die, finde ich, schon richtig geil war. Sie hat mir super viel Spaß gemacht, sehr viel Action, und es war auch sehr kurzweilig. Also es war richtig cool.
Genau, und es ging direkt weiter mit der Folge 502, Under the Twin Moons, unter den Zwillingsmonden, auch wieder direkt übersetzt. Drehbuch von Alan McElroy, Regie Doug Aronofsky, auch alte Discovery-Bekannte. Und wir machen im Prinzip ja mehr oder minder da weiter, wo wir aufgehört haben. Aber wir beschäftigen uns erstmal letztendlich damit, was ist eigentlich da passiert? Denn uns kommt die Politik so ein bisschen dazwischen.
Und hier möchte ich einmal kurz mit zwei Dingen einsteigen. Und zwar, vorhin habe ich ja über die verschiedenen Figuren gesprochen. Die altbekannten Charaktere, die uns präsentiert werden und wo sie gerade stehen am Anfang dieser fünften Staffel. Und hier möchte ich jetzt kurz einhaken und sagen, es gibt auch drei neue Charaktere, die uns präsentiert werden, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Das ist zum einen Captain Rayner und dann natürlich noch Moll und Luck. Und zu Captain Rayner kommen wir jetzt, denn der hat so eine Art Notfallanhörung, zu der er berufen wurde und zu der auch Burnham halt berufen wurde, weil er die Leviten gelesen bekommen soll für seine Handlung, die ja im Endeffekt dann diese Lawine ausgelöst hat. Und Burnham wird dann auch klar befragt, hat er sich denn irgendwie jetzt nicht den Vorschriften entsprechend verhalten? Und sie versucht ja dann, sich irgendwie nicht zu äußern oder drum herum zu reden, was ich ja auch schon sehr loyal finde, dafür, dass sie vorhin noch gesagt hat, sie hat noch nie jemanden so schlecht leiden können seit 930 Jahren. Wow. Was ich ein geiles Zitat fand. Und also da stehen dann doch irgendwie die Starfleet Officer loyal zueinander, und sie betont ja dann auch nochmal, er hat die Lawine ja nicht ausgelöst, aber dann sagt eben die Präsidentin, ja, aber er hat offensichtlich ja Moll und Luck die Idee dazu gegeben, und er wird tatsächlich abgestraft.
Ja, aber das kommt halt, glaube ich, hauptsächlich dadurch, wie er sich in diesem Hearing, also dieses Hearing ist, klar, das ist halt einfach politischer Nonsens, aber so funktioniert Politik halt nun mal. Das ist halt ein, also von dem her, das ist gar nicht mal so unrealistisch, sondern ist halt so, ich habe keinen Bock auf diese Scheiße, danke, dass ihr mich in diese Situation reingeritten habt, das kann ich gerade gar nicht gebrauchen.
Aber er sagt ja auch, das ist alles nur politischer Bullshit, hier geht's eigentlich gar nicht um mich oder um die Situation, genau, sondern darum, dass die Föderation halt nach außen ihr Gesicht verliert.
Ja. Genau, und das ist das, dass er das halt auch genau in dieser expliziten Sprache rausgehauen hat und halt auch nicht auf einen Befehl von seinen auch seinem CNC halt den Gehorsam verwehrt, der hat jetzt aber jetzt halt mal die Klappe.
Ja, und Burnham sagt ja auch noch, es ist nicht zu deinem Vorteil, das so auszudrücken. Weißt du, beide so.
Ja.
Ja, und was man hier aber sieht, ist, ich finde, hier wird dann Rainer, also ich finde, man hat von Rainer eigentlich ein ganz gutes Bild bekommen. Er ist halt Captain des alten Schlags. Er ist im Burn vor allen Dingen als Captain unterwegs gewesen zu einer Zeit, man kann sagen, wirklich der klassische Soldat im Krieg, ja. Die waren für sich alleine, die mussten direkt entscheiden. Die hatten zum Beispiel ja auch nicht die Möglichkeit, irgendwie schnell von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Es gab keinen Warbeam-Tit, das ging ja alles nicht. Also der ist wirklich in einem Universum aufgewachsen, wo man wirklich noch so diese alte Haudegen-Mentalität hatte, wie wir sie zum Beispiel bei Kirk auch schon kennen. Und er ist eben, ja, dieser alte Schlag. Probleme werden so gut es gelöst selbst. Und er hat offensichtlich auch Probleme, sich eben dieser neuen Situation anzupassen, in der Frieden herrscht, in der es eine Stabilität gibt. Irgendwie passt er da nicht rein. Und ich finde, das ist halt so dieses klassische Problem, das wir in ganz vielen Filmen auch immer wieder sehen, aber natürlich auch in der Realität, vom Soldat im Frieden. Also der dann nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Der mit dieser friedlichen Situation plötzlich überfordert ist, weil es eben nicht das ist, was er kennt und gewohnt ist. Und das sieht man hier ganz deutlich in Rainer. Plus, Rainer selbst ist natürlich auch vom Charakter her einfach sehr grobschlächtig, sag ich mal, und so ein bisschen grumpy und so. Ich finde ihn nicht unsympathisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aber er ist halt auch super stur.
Ja.
Und er ist ein Kelleran. Kelleran ist die Spezies, die wir aus Deep Space Nine Armageddon Game kennen. Da haben wir es das erste Mal gesehen. Und das kann man hier sehen, auch in dieser Anhörung an den Ohren. Der hat so, sehen aus wie Flossen so ein bisschen. Also hier lernen wir Rainer dann also einfach ein bisschen besser kennen. Und ja, der kriegt halt vor den Bug geschossen. Also der wird dann suspendiert, beziehungsweise noch nicht mal suspendiert. Der wird ja dann am Ende sogar gezwungen, seine Rente einzureichen.
Genau,
also, oder
wird
seinen,
der Ruhestand nahegelegt, wie man es denn so schön.
Ja, also noch, das ist noch quasi die beste Option aus genau, vielen schlechten Optionen. Ja, und Burnham erfährt das ja dann von Vance. Und Vance, finde ich, ist dann aber auch ein loyaler Freund, weil er halt sagt, ich habe 30 Jahre mit Rainer zusammengearbeitet, das ist ein guter Kerl. Ja. Er kommt halt nur einfach mit der Situation, mit der aktuellen, nicht so gut zurecht, aber der ist halt wirklich Gold wert, wenn der auf deiner Seite ist. Und was ich so cool finde daran ist, obwohl Burnham ihn ja in dem Moment nicht ausstehen konnte, wie bei diesem Speedchasing und auch als er ihr widersprochen hat, aber sie sagt trotzdem, ja, das weiß ich und das glaube ich auch, er hat halt einfach noch viel zu lernen. Und ich finde es so krass, diese Worte aus Burnhams Mund zu hören, weil Burnham ist ja auch deutlich jünger als er. Und trotzdem scheint sie ja eine Lektion gelernt zu haben. Klar, natürlich auch durch die Tatsache, dass sie ja auch selber als Verräterin angefangen hat, ihre Karriere in Discovery sozusagen. Und einfach vieles lernen musste, was vielleicht ja ein Rainer noch lernen muss, dadurch, dass er halt jetzt in der Friedenszeit ist. Aber ich finde cool, dass sie ihn anerkennt, dass sie ihn also nicht ablehnt, sondern wirklich auch auf einer professionellen Ebene akzeptiert. Ja, das war Rainer. Und ebenfalls die zwei anderen neuen Figuren, die dazugekommen sind, sind natürlich Moll und Luck. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Moll menschlich ist und Luck halt ein Alien. Wir aber nur vermuten können, was und wie und wo. Was ich mich noch gefragt habe, ist, sind Moll und Luck ein Paar?
Ja.
Denn das wurde uns ja als Spoiler vorher so mitgeteilt. Ich finde aber, dass man das jetzt hier aus dieser Folge so hundertprozentig nicht rauslesen kann. Man kann es reininterpretieren, denn es gab ja diese Szene, wo dann auf dem Wissenschaftsschiff, wo ja dann Luck sagt, komm, jetzt lass uns gehen. Und dann sagt Moll, nee, lass uns doch hier das und das so und so machen. Und dann widerspricht er ihr auch nicht und hinterfragt es nicht, sondern er schenkt ihr wirklich hundertprozentiges Vertrauen und sagt, ja, ist in Ordnung. Und als sie dann angeschossen wird von Fred, da rächt er sich ja auch wirklich, wird richtig aggressiv und sein Beschützerinstinkt kommt raus und sagt, wenn du sie verletzt, dann bringe ich dich um. Und dann bringt er die Leute ja auch um. Und also er hat wohl einen enormen Beschützerinstinkt, wenn es um Moll geht. Und es gibt auch eine Szene, da streichelt sie ihm, glaube ich, so über die Wange. Das war auch auf dem Wissenschaftsschiff. Also man kann vermuten, dass sie irgendwie ein Paar sind, aber so richtig bestätigt, finde ich, ist es nicht.
Ja, auch Buck sagt ja, hey, die sind leidenschaftlich, also es ist
ja,
sehr
sie sind
offensichtlich.
Verliebt. Ja, ja. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie ein Pärchen sind.
Genau. Und unsere große Mission letztendlich dieser Folge und auch unserer, ja, eigentlich einzige Storyline, die sich halt durchzieht, ist, wir suchen nach dem ersten Hinweis auf
genau.
diesen Planeten.
Das erste Puzzlestück. Und da stellen sich natürlich ein paar Dinge in den Weg, aber grundsätzlich, ja, also Buck kommt erstmal zur Crew mit hinzu, weil er ja offensichtlich da sehr wertvoll irgendwie beitragen kann, um da Clues zu entschlüsseln. Und Tilly kommt auch dazu, keiner weiß warum, so nach dem Motto, naja, ein Wissenschaftler mehr können wir immer gebrauchen, so nach dem Motto, so okay, gut.
Genau, und der Dira nimmt sie halt auch gleich mit.
Genau, und Saru, das ist jetzt klar, hat definitiv hier jetzt seine letzte Mission auf der Discovery, wo allen so ein bisschen das Herz blutet, insbesondere natürlich auch Burnham. Und das wird alles im Grunde vor der eigentlichen Story etabliert. Und da fand ich auch noch so schön, als dann Burnham zu Saru sagte, ja, it's a last dance. Also das wird noch ein letzter Tanz mit uns beiden, bevor du das Schiff verlässt. Das fand ich ein sehr schönes Bild.
Und fein, wie Saru dann halt auch sagt, I will follow your lead.
Ja, oh, das war so schön. Wir als alte Let's Dance-Fans natürlich auch. Plus, was ich auch noch ganz witzig fand, war, als dann Buck zu Culber dazukommt und weil Culber und Stamets sind dabei, so ein psychologisches Profil zu machen von Moll und Luck und da soll halt Buck auch unterstützen. Und Buck kommt halt auf die Station und da ist Culber und Culber sieht ihn und Buck war ja jetzt einfach lange auch weg und er freut sich total, ihn wiederzusehen und meint, ach, hallo, wie geht's dir? Und umarmt ihn und du siehst, dass Buck da total überfordert ist, weil der überhaupt gar nicht so der Touchy-Feely-Typ ist, im Gegensatz zu Culber. Und Culber aber offensichtlich so ein herzlicher Typ ist, der irgendwie alle umarmt.
Ja, aber
und das fand ich irgendwie schön.
Aber das Wichtige, was du jetzt in dieser Szene unterschlägst, ist, dass Buck erstmal erzählt, was er gemacht hat. Und Culber dann ja sagt,
das ist, was du machst, das ist nicht, wie es dir geht.
Genau.
Genau, richtig. Wobei, also klar, Buck ist ja dabei eben, ja, Buße zu tun, in Anführungszeichen, also eben, ja, für die Föderation zu arbeiten und den von der DMA geschädigten,
ja, aber
Aliens zu helfen.
Aber in dem Moment kam halt hardcore der Counselor durch.
Natürlich. Also Culber ist immer der Counselor. Das ist, kommt später auch nochmal kurz durch. Also das ist halt, ja. Aber irgendwie, ich mag Culber. Ja, und naja, also dann kann es losgehen. Grudge wird uns übrigens auch nochmal kurz gezeigt. Also natürlich kommt Buck nicht ohne seine Queen. Und ich so, ja, ich liebe es.
Ja, vor allem, was ja auch das Schöne ist, dann kommt ja, Michael kommt rein mit dieser holographischen Maus und Grudge, ja. So, glaubst du ernsthaft, ich bin so dumm und jagt diesem Vieh hinterher? Na.
Ja, ja, ja. Sie meint ja noch so, ach, ich sehe schon, Grudge ist immer noch so verspielt wie früher. Und er so, ja. Und am Ende lässt sie ja dann die Maus da und dann sagt er, ja, aber Grudge wird damit nicht spielen. Und sie meinte, die habe ich nicht für Quatsch geholt, die habe ich für dich geholt. Und ich dachte so, oh mein Gott, sag, was du willst, Michael, aber du kennst Buck immer noch. Auch wenn du, seitdem er das Schiff verlassen hat, einfach gar nicht mehr mit ihm gesprochen hast. Aber da können wir nachher gleich nochmal drüber sprechen, über die Beziehung zwischen Burnham und Buck. Nichtsdestotrotz fand ich das echt noch eine süße Szene. Und ja, und dann kann es losgehen. Sie sind dann also auf dem Weg nach ins Fliehensystem, auf den M-Klasse-Planeten, der sich als ein Planet voller Grün und Dschungel herausstellt. Und dort auf dem Dschungel gibt es eine Menge Ruinen und Totenstätten. Und zwar von den Promelians. Und das ist eine Alien-Spezies, die wir kennengelernt haben in TNG 306 Booby Trap. Wir wissen von den Promelians, dass sie
waren bislang
im ständigen Krieg.
Genau, ja. Waren im ständigen Krieg, haben aber trotzdem halt sehr starken Fokus drauf gelegt, ihre Toten halt anständig zu begraben. Was halt sowieso, ja, gehen wir mal davon aus, dass da unten ordentlich Sicherheitssysteme sind. Wo du schon merkst, okay, it's gonna be action.
Und was ich auch cool finde, ist in Booby Trap, also in der TNG-Episode, wurde auch mehrfach betont, dass zwar die Technik im Vergleich zum 24. Jahrhundert, also schon damals in der Serie, veraltet ist, aber sie extrem solide und langlebig ist. Ja. Und das merkt man auch hier, weil hier echt die alte Technik, die ja jetzt nochmal ein Stückchen älter ist, immer noch funktioniert. Und die sagen, wow, es ist erstaunlich, dass sie so langlebig ist. Aber das ist natürlich, ja, die Härten von Kriegen. Also die Promethians haben da schon ordentlich entwickelt. Und natürlich, klar, jetzt sind es hier wieder so Plot-Devices, also Convenience und so. Es gibt ein elektrisches Feld, das halt verhindert, dass sie direkt an diese Stelle beamen können, wo sie vermuten, dass eben dieser Hinweis gelagert ist. Also müssen sie am Rand von diesem elektrischen Feld abgesetzt werden, um da erstmal hinzumarschieren. Das heißt, sie müssen erstmal durch den Dschungel durchmarschieren und ein bisschen Abenteuer erleben. Und ganz ehrlich, hatte nur ich da irgendwie den, wie heißt dieser Film mit Anthony Douglas, der grüne Smaragd oder sowas, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich musste an alle Indiana Joneses und diese ganzen Dschungelfilme denken, wo die halt irgendwie, keine Ahnung, Krokodilen entkommen sind und was nicht alles. Na. Und genauso dieses Feeling, finde ich, hatte das Ganze hier.
Ja,
plus,
genau, ja. Halt auch dieses Convenient, ja, der Transporter funktioniert halt natürlich immer genau dann nicht, wenn man ihn halt, oder nicht so, wie man ihn halt braucht. Es ist schon die klassischen,
also, ja, Plot-Convenience halt,
die klassischen Plot-Convenience-Tropes, aber es ist halt den so, ja, das ist Star Trek, das mögen wir. Und zwar Star Trek mit Geld.
Genau.
Das ist das einzige Mal, wo ich in diesen beiden Folgen dachte so, das sieht man jetzt aber, war, ja, als sie halt an dieser Klippe stehen und auf dieses Tal runtergucken. Da hat man schon sehr stark gesehen, wo Realkulisse aufhört und wo CG anfängt. Das war das Einzige, wo ich dachte so, hättet ihr da nicht ein paar tausend Dollar mehr draufschmeißen können?
Das stimmt, aber, und hier ist nämlich die Frage, ich könnte mir vorstellen, weil die Star Trek-Macher im Hintergrund sind ja nicht doof, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar ein bisschen absichtlich gemacht wurde, als Referenz auf dieses Bild, das man aus Yesteryear kennt. Da gibt es doch, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, da gibt es doch dieses Bild von dem Palast mit diesem Mond im Hintergrund und auch diesem lilanen Hintergrund. Und das hat mich total an dieses Bild erinnert.
Kann natürlich auch, okay, wir machen Star Trek-like.
Also so eine Referenz halt,
ja,
weißt du?
Kann auch sein, würde mich nicht. Kriegen wir noch zu wissen. Wird im Laufe der Staffel sicherlich irgendwo noch in irgendeinem Interview mal gedroppt werden.
Ja, ja. Naja, und klar, jetzt kommen die ganzen Dinge in die Quere, die alte Sicherheitstechnik, die dann irgendwie Burnham und Saru jagen. Und dann haben wir natürlich unsere klassische Wir schaffen das und lösen das gemeinsam Szene, in der dann Adira und Tilly auf dem Schiff und unten dann eben Burnham und Saru versuchen, das irgendwie zu lösen. Also wie sie quasi den Saft abdrehen können, diesem Sicherheitssystem. Ja. Und cool ist, dass dann Captain Rayner auch plötzlich auftaucht. Ich meine, auch das super Plot Convenience, der taucht dann da plötzlich irgendwie auf und meint, ach hallo, ich wollte übrigens noch helfen, euch rauszufinden, wie man das irgendwie abstellen kann, damit da keiner stirbt. Und dann ja auch Tilly berechtigterweise, was machst denn du hier, so nach dem Motto, und woher weißt du das? Und er so, Leute, ich war schon 7-mal auf einer Directed Mission. Ich höre heimlich die alle Kommunikationskanäle ab. Und ich dachte so, geil, 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 geil. Aber da merkt man halt, das ist echt so ein erfahrener Captain vom alten Schrot, oder? Na. Also, und ich fand's ein bisschen krass, dass er dann am Ende tatsächlich derjenige war, der Adira und Tilly dazu gebracht hat, irgendwie auf eine Lösung zu kommen, weil die haben wirklich 32nd Century Tech irgendwie durchdacht und er meinte, nein, ihr müsst so denken wie die im 24. Jahrhundert und dann wirklich so simple Fragen gestellt wie, mit was für Techniken haben die gearbeitet, was haben die für Energiequellen gehabt, wie haben die ihre Schiffe betrieben, wie haben die ihre Städte betrieben, und eigentlich finde ich, sollten Tilly und Adira sowas wissen, aber die waren irgendwie so total betriebsblind.
Ja, ja. Aber das Gute war, in vorherigen Staffeln bei faulem Writing wäre er aufgekommen und hätte, hier, das ist die Lösung.
Ja.
Sowas haben wir früher viel zu oft bekommen. Und hier halt nur so, hier, was haben die so, ich weiß es nicht, aber ich kann euch in die richtige Richtung
Sehr
schubsen.
Pädagogisch wertvoll, genau. Ja. Ich stelle Fragen und ihr kommt dann zur Lösung. Und was ich aber auch cool fand, muss ich dir ganz ehrlich sagen, und hier wirkt Rayner nicht wie jemand, der extrem schlau ist oder so oder sich über die erhebt, sondern ich finde, was man hier bei Rayner, also dem Charakter sieht, ist, der hat halt diese Bauernschleue. Ja, also dieses Gewiefte aus einer Erfahrung heraus, die er über viele Jahrzehnte gemacht hat in seinem Job. Und das fand ich gut. Das fand ich richtig, hat auch richtig super zum Charakter gepasst.
Genau, auch halt, weil es dem Charakter halt so, wir haben selten für einen Charakter in zwei Folgen schon so viel Tiefe bekommen.
Ja, absolut.
Überhaupt
also richtig
nicht
toll.
Oberflächlich.
Und auch wirklich glaubwürdig, ja.
Also wenn wir da an unseren Robot-Rudi denken, mit dem man ihn am ehesten vergleichen kann, das ist ja ein himmelweiter Unterschied.
Ja. Also ich kann nur sagen, auch Hut ab vor dem Schauspieler. Callum Keith Rennie, toll. Spielt er wirklich auch richtig gut. Na. Also muss ich wirklich sagen, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja, und naja, sie können dann ja Gott sei Dank Burnham und Saru helfen. Saru übrigens hat dann zwischendurch auch nochmal die ganzen Drohnen, die da rumfliegen und sie beschießen, ja abgelenkt, indem er ihnen ja davon gerannt ist. Und was ich da auch sehr cool fand, war, dass wir hier... Ja, und das Making-of, das schon, ja. Aber was ich auch cool fand, war, dass wir hier einen schönen Rückbezug hatten, einfach zur Geschichte der Kelpianer. Weil als wir Saru kennenlernen, heißt es ja, dass er von einer Spezies stammt, die halt gejagt wird. Und dass diese Jagdszenen mit Fliehen und Verstecken und so und Rennen vor Predatoren, dass das ja in ihrem Blut liegt. Und dass sie das ja über viele, viele Jahrhunderte auch so gemacht haben, dass sie also immer diejenigen waren, die gejagt worden sind. Deswegen passte das hier so schön. Und ebenfalls schön passte, dass wir aber auch gleichzeitig sehen, Saru hat ja das Uehara durchgemacht, was ja dazu führt, dass er jetzt eben kein Opfer mehr ist und eben nicht mehr wegrennt, sondern er nutzt es halt hier, diese Erfahrung, zu seinem Vorteil und wird dann aber zu Action Saru, bester Spitzname ever, indem er ja dann quasi zurückschlägt, und zwar Reno, erfahren wir dann später, ihn Action Saru getauft, nachdem er ja diese Spikes hat, die sich ja so rechts und links quasi von seinem Kopf dann so abfeuern lassen. Und das macht er hier ja auch in dieser einen Szene, wo er ja dann diese ganzen Drohnen eben befeuert mit seinen Spikes. Und ganz ehrlich, das ist schon beeindruckend.
Ja.
Das sieht toll aus.
Ja. Und auch diese Szene, wo er da halt wegrennt, wenn man halt sieht, wie das halt gemacht wurde. Man ist halt durch diesen, ja, Dschungel, Wald, whatever gefahren. Ein Jeep hat halt so eine ewig lange Matte hinter sich hergezogen, ist da halt mit ordentlich Speed langgekachelt. Und das Stunt-Double von Doug Jones ist halt in vollem Kelpianer-Make-up halt auf dieser Matte, während sie gezogen wird, lang gesprintet. Und dadurch haben sie das hingekriegt.
Es wurde ja im Ready Room auch beschrieben, wie es gemacht worden ist. Und da hat er noch was von einem Laufband erzählt. Also es war nur eine Matte.
Ja, es war eine Matte, die hinter dem Auto hinterher gezogen wurde.
Ja, krass. Dann auch Hut ab vor dem Stunt-Double. Also meine Herren, Doug Jones meint ja auch, er hat selbst nicht gemacht, sondern sein Stunt-Double. Und ich, ja, kann ich jetzt auch verstehen, warum. Ja. Es sah cool aus. Es sah, war schon richtig geil. Ja, naja, und am Ende.
Und halt auch während diesem ganzen, wir versuchen gerade eine Lösung zu finden. Tilly, mach mal hin, ne? Weil hier ist uns gerade ein Fuß weggeschossen worden. Und Tilly so, wer hat einen Fuß verloren?
Und die so, nein, wir meinten hier die Statuen, wo wir Schutz gerade suchen und so. Ja. Fand ich cool.
Aber,
ja, ja.
Aber wie Mary Wiseman ist halt so dieses Delivery, ja, so on point, so Knorr. Wir hatten was verloren?
Ganz, ganz erschreckt, genau. Ja, wunderbar.
Ist, wunderbar. Also diese.
Der Clou übrigens stellt sich als fünfstrophiges romulanisches Gedicht heraus, wo die ersten vier Strophen vermuten lassen, dass sie nach Betazed müssen und aber die letzte, fünfte Strophe dann eben von einem Planeten sprechen, auf dem sich zwei Seelen miteinander vereinen und sie dann folgerichtig denken, es ist wohl Trill. Und zwar heißt das Gedicht, das sie da entdecken, Jolan Tru Zabalgan, also hello Wanderer, many worlds have you traveled to, opaline waters call to you, thoughts are shared, a world like no other, where two souls entwine, joined as one. Und dieses a world like no other, where two souls entwine, joined as one, das ist diese fünfte Strophe. Und diese romulanischen Gedichte haben traditionell eben fünf Strophen. Sichtbar waren aber nur vier Strophen. Und diese vier Strophen sind genau die vier Strophen, die Moll und Luck gesehen haben, aber diese fünfte Strophe eben nicht. Da
weil
waren sie nicht
sie
klug
halt
genug, weil sie
nicht,
das nicht wussten.
Genau, weil sie halt nicht wussten, dass romulanische Häuser zwei Türen haben, nämlich die Tür vorne, die eine falsche Tür ist,
genau.
Und den Hintereingang, der halt für Freunde und Familie ist. Das kennen wir aus Star Trek Picard und dadurch wissen
aus The End is the Beginning, genau, da hat es nämlich Soshi erklärt. Na. Ja, großartig. Ich finde es so toll, dass sie diese Rückbezüge auch zu Picard immer wieder nehmen.
Na.
Ja, und Gott sei Dank haben wir Saru dabei, der auch stark genug ist, diese Steine und sowas alles wegzudrücken und so. Ja. Das ist ja schon recht schwer alles.
Und wir kriegen dadurch halt.
Und auch seine Augen. Also nur durch seine Augen können sie ja auch überhaupt sehen, was das Gedicht sagte, weil
haben die Inschriften weggefasert, aber da sind noch Bakterien.
Genau. Und auch alles, wie gesagt, Plot Convenience, aber okay,
ja,
ich lasse es mir gefallen.
Aber klassisch Star Trek.
Ja, das total, ist, oder?
ich denke mir so, warum habt ihr diese Serie abgesetzt?
Michelle Paradise, ich liebe dich so sehr dafür. Ja. Es war wirklich so viel klassisches Star Trek in diesen zwei Folgen. Es war
genau,
schön.
Diese Serie ist endlich da angekommen. Sie hat, also ich hoffe, dass die Staffel so weitergeht. Aber die ersten zwei Folgen, fand ich, waren großartig da.
Man hat echt das Gefühl, die hat sich jetzt gefunden. Ja. Jetzt hat sie sich gefunden. Und jetzt sägen sie ab. Ich bin ehrlich gesagt immer noch bitter. Paramount.
Ja, aber ich denke mal, es ist auch ein Stück weit ein taktischer, / politischer Move gewesen, weil egal wie gut diese Serie ist, es wird immer die Hater da draußen geben und die sind laut und die sind nervig, so, das waren aber nicht die richtigen Klingonen.
Es war in erster Linie, glaube ich, einfach eine finanzielle Frage. Das ist ja der Grund, warum sie es angeblich abgesägt haben, das glaube ich auch. Ich bin mir hundertprozentig sicher.
Ja, aber dann schiebst du nicht die nächsten Filme und Dinger hinterher.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Serie ein ähnliches Schicksal haben wird wie DS9, dass man erst im Nachhinein, vielleicht 10 Jahre später oder so, erst anfängt zu sehen, wie gut die eigentlich gewesen ist.
Ja.
Ich glaube, viele unterschätzen das und werden erst im Abstand sehen, wie gut das war.
Enterprise hatte das gleiche Schicksal.
Ja.
Enterprise
war zwischendurch aber schon nicht so gut.
Ja, also erste, zweite Staffel war an manchen Stellen Katastrophe. Dritte, vierte Staffel war wow, aber war halt schon wieder zu weit. Das ist so das Problem, was Enterprise letztendlich hatte. Die waren halt Zeit auch schon ein Stück weit wieder voraus, weil heute funktioniert dieser Sindhi-Plot von Enterprise, wo du, und nächste Episode und nächste Episode und nächste Episode, wesentlich besser.
Ja, also während halt, um hier nochmal kurz zurückzukommen, Saru und Burnham das also alles lösen und sogar noch ein echtes Puzzlestück finden, so richtig ein verstecktes, echtes Puzzlestück, wo wir noch so dachten, okay, wow, super, haben wir auf dem Schiff noch diese Szene mit den Darkcoms, wo ich sofort an das Dark Web denken musste. Also so eine Art Geheimkanäle zwischen den ehemaligen Couriers, weil Book ist ja ein ehemaliger, also Transporter-Mensch oder Courier aus der Zeit von The Burn. Und was hältst du von der ganzen Story? Also das fand ich irgendwie alles,
Ja, das war so ein bisschen...
Also er war ja dann im direkten Gespräch mit Moll und Luck und wollte sie ja eigentlich davon überzeugen, dass das Beste für sie ist, wenn sie ihm das verkaufen. Also er hat es halt versucht, aber natürlich, dieses ganze Gespräch, ehrlich gesagt, war voll für die Füße, weil Luck hat gar nichts gesagt. Moll hat die ganze Zeit nur irgendwie ich bin die Beste raushängen lassen, also so ein bisschen Imposter-mäßig. Und er hat halt versucht, sich vage zu halten, um nicht zu verraten, dass er Teil der Discovery-Crew ist.
Ja, also das ist so, also ich meine, diese Szene war da, um halt das Setup zu machen für den Reveal. Er kennt Moll, denn die hat irgendwo ein Muttermal, ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, aber es wird wohl da sein, wenn es im Skript steht. Und das habe ich schon mal gesehen und es ist halt die Tochter seines Mentors, des vorherigen Cleveland Bookers.
Genau,
und,
also Cleveland Booker der Vierte. Ja.
Genau, und für ihn, das heißt so, für ihn ist das Nächste zu Familie, was ich noch habe, weil seine echte Family quasi ist ja am Anfang der letzten Staffel mit dem Planeten in die Luft geflogen. Und das ist so.
Ja, und man muss sich vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, weil Cleveland Booker ist ja nicht sein echter Name, sondern Cleveland Booker ist ein Name, der durch viele Generationen immer an den Nächsten weitergegeben worden ist, der halt als vertrauenswürdig eingestuft wird. Also dieser Name kriegt nur jemand, auf den quasi alle wirklich vertrauen können und der einen guten Ruf hat. Und er hat es halt von seinem Mentor bekommen.
Wie halt der Doktor oder James Bond.
Und er hat aber tatsächlich Melene Revelle, so heißt Moll in Wirklichkeit, hat er ja nie persönlich getroffen, sondern hat gesagt, er hat immer nur ein Bild von ihr gesehen bei seinem ehemaligen Mentor. Und in dem Moment, in dem er auch sagt, wer er ist, als die beiden sich unterhalten, er sagt ja sein Name Cleveland Booker, da sieht man, dass sie einen Wiedererkennungseffekt hat, aber sie erklärt sich nicht, sondern was sie am Ende nur sagt von diesem Gespräch ist, all we have is each other and that is more than enough. Und so wie sie das sagt, könnte man das in diesem Gespräch auch interpretieren, dass sie sich und Luck meint. Aber ich glaube, sie referiert damit auch sich und ihren Vater vielleicht auch, weißt du? Ja, also das fand ich ganz interessant.
Das wirkt für den Moment überflüssig in der Folge. Das wird aber eins dieser Kit-Teile sein, die im Laufe der Staffel noch relevant werden. Hoffentlich nicht in a very cheesy way.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte das, also ich sage jetzt aktuell, dass ich diese Storyline nicht brauche, aber du hast schon recht, es kann noch wichtig werden, aber das Ding ist, am Ende wird es dann hinauflaufen. Also erstmal finde ich Books Reaktion irgendwie komisch, weil er sagt ja, das ist Familie. Der hat dieses Mädchen noch nie im Leben auch nur einmal persönlich getroffen. Der hat nur immer mal wieder Bilder von ihr gesehen und seitdem sind etliche Jahrzehnte vergangen, in der sich jemand ja auch vom Charakter her wahnsinnig verändern kann. Vor allen Dingen auch, wenn ihm quasi genau, der Vater und die Kultur genommen werden kann.
Beispiel in der eigenen Familie, wo man denkt so, ja, du hast dich aber ganz schön verändert.
Und dann so dieses Überzeugte, sie ist Familie und ihr damit auch einfach vielleicht was überzustülpen, was sie gar nicht will. Also das finde ich auch ehrlich gesagt fast schon übergriffig. Das, ich weiß nicht, also das finde ich irgendwie,
Das ist halt bei Book, eine echte Family hat er nicht mehr. Mit Michael, it's very, 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 very complicated right now.
Ja.
Weil, also ich meine, dass die beiden noch was füreinander empfinden, also
geschenkt, ja.
Genau, mehr als mit dem ganzen Zaun wedeln kann man da nicht. Also
genau,
das ist, it's very, very obvious, aber es funktioniert halt gerade nicht. Und er sucht halt einfach irgendwo Halt. Und ich vermute mal, dass er sich dann halt da dran klammert. Aber gucken wir mal, was
da
noch kommt.
Ja, ich befürchte, denn, es wird am Ende so eine, ich muss mich entscheiden zwischen meiner Loyalität zu meinem Lover und meiner Loyalität zu meinem Vater. Also ich hoffe, es wird nicht so ein Klischee-Ding, weil da würde ich jetzt schon wieder die Krise
kriegen. Ja, davon hatten wir in der letzten Staffel genug.
Ja, naja. Also das ist die Geschichte um Booker. Okay, da wird jetzt wohl ein erster Samenkorn gelegt. Mal sehen, was da noch an Pflanze raustreibt. Wir haben jetzt aber tatsächlich am Ende noch den sehr, sehr emotionalen Abschied von Saru in Form von Burnham und Saru, die sich ja dann eben in seinem Quartier verabschieden, von dem sie ja auch noch sagt, was ich so süß finde, dass sie das so für ihn beibehalten, bis er wiederkommt, weil ich hatte das erst gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, er wird Botschafter für quasi den Rest seines Lebens oder solange er will oder so, aber das ist nur für 6 Monate.
Ja, gucken wir mal. Also
ja, also offensichtlich rechnet sie damit, dass er irgendwann wiederkommt. Also sie wird die Pflanzen gießen. Das fand ich auch irgendwie ganz witzig. Und ja, aber also es gab ja mehrere sehr emotionale Dialoge in diesen 2 Folgen, wo sie sich halt gegenseitig immer wieder versichert haben, dass sie einander bewundern und mögen. Ich fand's sehr schön, dass Saru halt einfach auch zu ihr sagt, die Entwicklung, die du genommen hast, die ist einfach so toll und ich bin so stolz auf dich. Du bist als Verräterin aufs Schiff gekommen und ich habe dich als Verräterin kennengelernt. Man erinnert sich auch noch daran am Anfang, dass Saru ja auch ihr gegenüber ablehnend war. Und dann haben die einfach so viel miteinander durchgemacht und sie hat halt ihre zweite Chance einfach auch genutzt und dadurch sind die zusammengewachsen und er ist einfach wirklich stolz auf die Frau und die Offizierin, die Captain, die sie geworden ist, auch mit seiner Hilfe und das sagt sie auch so ganz klar und genauso klar sagt sie auch zurück, dass sie genauso stolz ist auf ihn und die Entwicklung, die er genommen hat, denn wir erinnern uns dran, er ist ja quasi als in Anführungszeichen Opfer am Anfang der Serie eingeführt worden, obwohl er die Position als Number One natürlich hatte. Aber gleichzeitig hat er ja dann eben diese Evolution durchlaufen, das Waharai, und er ist dann auch wirklich körperlich von dem Gejagten zum Jäger geworden, zu Action Saru, ja, und hat eben auch diese Entwicklung genommen und diesen Weg haben die beide zusammen gemacht. Er sagt ja dann auch, du warst bei mir, als ich das Waharai durchlaufen habe und ich habe ja gedacht, ich sterbe und du hast meine Hand gehalten. Also das ist ja auch einfach super emotional, super wichtig. Sie war da in den entscheidenden Momenten und er war halt in den entscheidenden Momenten für sie auch da. Na. Und das haben sie sich wirklich so ganz klar nochmal gesagt und tatsächlich nicht nur, dass sie Freunde sind, sondern dass sie eben auch Familie sind und dass sie aufeinander zählen können, sich aufeinander verlassen können, dass sie sich aber auch freuen für den anderen, also dass sie sich freut, dass er diesen Posten annimmt und dass sie auch toll findet zum Beispiel, dass er mit Trina zusammen ist und da eben auch sein Glück gefunden hat und das war einfach alles wirklich nur richtig, richtig schön und als es dann am Ende damit endete, dass die beiden halt sich gegenüberstanden und ihre Stirn beide so aneinander gelegt haben, also da musste ich schon so ein kleines Tränchen verdrücken.
Ja, das war wunderbar. Also Discovery ist genau an den Stellen gefühlsduselig, wo es halt sein muss. Und das war halt so eine Szene, wo man den beiden, also wo man halt Doug Jones und Sunita Markham-Green das halt auch abgenommen hat in dem Moment. Das ist halt auch extrem gut geschauspielert.
Ja, und wo einfach auch nochmal rekapituliert wird, es ist ja jetzt die 5. und die letzte Season, es ist ein kleiner Abschied, bevor es zum großen Abschied kommt Und wo dann einfach auch nochmal rekapituliert wird für den Zuschauer. Denkt dran, wo wir angefangen haben in Season 1 und guckt mal, wo wir jetzt sind in Season 5.
Na.
Ja. Also das war wirklich sehr schön. Und dann kam ja gleich darauf eine weitere emotionale Geschichte, nämlich Saru und Trina. Und zwar, Saru hat ja eben nicht nur beruflich jetzt einen Schritt getan, sondern Trina hatte ja gefragt, ob er sie heiraten möchte in ihrem sehr, sehr stoischen, vulkanischen
genau.
Art und Weise.
Also, if I may, I do believe it is, would be only logical, given this development, for us to codify our mutual commitment in a more official capacity. Und so, Trina, are you asking me to marry you? Und Trina dann so, I believe that is the language in some cultures use for it.
So, und wir alle so,
oh, so unfassbar vulkanisch.
Liebe, Liebe, Liebe. Wobei sie zwischendurch auch einen leichten Sinn für Humor bewiesen hat. Vielleicht färbt dann Saru ein bisschen auf ihr ab, als sie ja zu ihm meinte, ganz am Anfang, als sie da getanzt haben, was ich auch irgendwie sehr süß fand, dass die beiden da irgendwie als gefühlt Einzige getanzt haben, meinte, was beschäftigt dich? Worüber machst du dir Gedanken? Und er so, darüber nichts. Und sie so, Moment mal, soll ich hier einen kleinen Mindmeld versuchen? Und da dachte ich so, war das eben ein Witz? Oh mein Gott, was ist hier passiert? Ja, also die beiden passen halt einfach wunderbar zusammen. Und was ich aber auch noch cool, also oder gut fand, war, am Anfang hat sie ja dann gesagt, als es darum ging, dass es hier entscheiden muss, er soll auch bitte auf sie keine Rücksicht nehmen. Und da war er ja schon so ein bisschen vor den Kopf geschlagen. Und dann hatte er ja diese gefährliche Mission, wo er ja fast gestorben wäre. Und als er dann zurückkommt, dann kam ja eben diese Szene mit dem Heiratsantrag, dann hat er ja ihr wirklich auch nochmal auf ganz wundervolle Art und Weise seine Liebe gestanden. Und hat halt wirklich gesagt, ja, also mir war nicht klar, wie sehr ich einfach von meinem vorherigen Leben beeinflusst war und Angst hatte, Bindungen einzugehen, weil ich quasi immer der Gejagte war und nie Langzeitbindung hatte und Liebe geben konnte. Und nachdem ich aber das Wahara durchlaufen habe und einfach auch eine Evolution durchlaufen habe, habe ich festgestellt, dass ich mit dir die große Liebe gefunden habe und dass ich mein Leben nicht mehr ohne dich leben will und dass deswegen du auch ein deutlich wichtiger Faktor in meiner Entscheidung bist, ob ich jetzt diesen Posten annehme oder nicht. Und daraufhin hat sie ja dann auch gesagt, willst du mich heiraten? Ich dachte so, oh mein Gott. Also es war auch einfach so eine schöne Liebeserklärung. Es war einfach alles schön mit den beiden. Und ich meine, hätten wir gedacht, dass wir eine der besten romantischen Szenen in Star Trek von einem Vulkanier und einem Kelpien bekommen?
Nee, also definitiv nicht.
Ja, ich freue mich so. Das ist irgendwie so, für Saru irgendwie, so kann es für mich gerne enden. Das ist also irgendwie alles sehr, sehr schön, ja.
Aber auf ja. Discovery haben wir jetzt natürlich einen Posten frei. Genau. Und sie sind halt nicht den Cheeky Way gegangen mit, ja gut, dann nehmen wir halt Tilly wieder. Die hat den Job ja schon mal gemacht.
Ja, aber die will ja auch gar nicht weg von ihrem Lehrerposten.
Nee, aber ich meine, den Weg hätte man ja gehen können, wenn man jetzt langweilig gewesen wäre.
Ja.
Nee, stattdessen holt sich Burnham halt Rayner zurück und sagt, hey komm, du bist doch noch nicht fertig mit deinem, du ziehst sie jetzt auf deinen alten Teil zurück, wirklich?
Ja, und wo er dann aber auch noch sagt, sie sagt ja dann, sie möchte ihn als ersten Offizier haben und er so, oh, Vance würde mich nur noch auf irgendein Müllschiff Dienst machen lassen. Und sie so, ich habe mit Vance schon gesprochen. Und großartig. Und was ich so toll finde, ist aber, wir wissen, und sie weiß es auch, dass er wirklich ein Dorn in ihrer Seite sein wird. Also er wird ein Problem sein. Die beiden werden mehrfach, denke ich, über die ganze Staffel verteilt, wirklich die Köpfe zusammenhauen, einfach auch, weil er so wahnsinnig stur ist. Ich frage mich auch, ob er diese Position als Number One wirklich ausfüllen kann, nachdem er ja quasi jetzt 30 Jahre lang Captain war. Also nachdem er gewohnt war, selber zu bestimmen und zu entscheiden. Und jetzt muss er sich Entscheidungen unterordnen. Ich weiß nicht, ob das so einfach sein wird, aber
er sagt ja, I'm not a yes man. Und sie sagt,
genau.
I'm counting on it. Weil
richtig. Und sie sagt
ergänzend
aber auch zu ihm,
die beiden sich, glaube ich, perfekt.
Ich glaube auch. Und sie sagt ja aber auch etwas zu ihm. Und das finde ich so toll, weil es zeigt auch irgendwie ihre Entwicklung wieder, dass ihr sagt, ich habe auch eine zweite Chance bekommen und du verdienst auch eine zweite Chance. Also, das, wenn das nicht Star Trek ist, einfach auch dieses Einstehen für zweite Chancen im Leben.
Ja. Und es ist halt auch, wenn wir uns an die Pegasus-Episode aus TNG erinnern, wo Picard und Admiral, wie auch immer er hieß, drüber geredet haben, warum Picard Riker als ersten Offizier genommen hat. Weil er halt gesehen hat, dass er in seinem Personnel Record, ja, bei einer Mission wollte er den Captain nicht runterbeamen lassen, weil es gefährlich war. Und da hat der Picard gesagt, ja, da ist einer, dem ist die Mission wichtiger, als wie es letztendlich nachher in seinem Personnel Record aussieht. Und genau der gleiche Move ist das jetzt ja hier von Michael. Sondern dem Motto, mir ist wurscht, wie deine Aktenlage aussieht. Ich weiß, dein Kopf tickt richtig und wir ergänzen uns gut.
Und ich habe auch von Vance gehört, dass man sich auf dich verlassen kann. Also es gibt auch noch jemand, der quasi für dich bürgt sozusagen. Und also das, ich finde das einfach richtig cool. Ich glaube, das kann, wenn die beiden sich aufeinander einspielen, kann das richtig gut werden. Ja. Also da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Übrigens kriegen wir hier auch noch zu hören in dieser Szene, dass Rainer wohl den Grand Kite Order of Tactics bekommen hat. Also quasi so eine Auszeichnung. Und da sind wir kurz hellhörig geworden, weil die gleiche Auszeichnung hat auch Jim Kirk gekriegt. Also es passt halt einfach auch so diese Parallele so von diesen Haudegen-Captains so ein bisschen. Ja, und wie gesagt, ich fand es auch sehr schön, als er meinte, I'm not a yes man, und dann wirklich so seine Uniform, so den Reißverschluss so hochzieht, so wirklich, ich bin bereit. Und ich dachte so, ich liebe es so sehr. Also das war tatsächlich, das fand ich noch sehr cool, es war ein schöner Abschluss und auch einfach schon ein schönes Foreshadowing für diese ganze fünfte Season. Und jetzt ist eigentlich nur noch eine Sache offen, die ich gerne mit dir noch besprechen möchte, und dann sind wir durch, nämlich, ich würde nochmal gerne über Book und Burnham sprechen. Du hast ja schon gesagt, da ist definitiv noch Liebe, ich meine, ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder?
Ja.
Aber wir erfahren ja, dass Book und Burnham quasi, seitdem er da abgekommandiert wurde in seine Strafgeschichte, dass sie überhaupt gar nicht miteinander telefoniert haben, kommuniziert haben, sich gegenseitig nicht angerufen haben oder so. Also das war schon so ein bisschen awkward. Und dann hatten sie ja doch noch so ein Heart-to-Heart, also wirklich so ein ganz intimes Gespräch, als sie da auf ihren Motorrädern gesessen haben, nachdem die große Katastrophe da abgewendet worden ist. Und sie meinte ja, ich weiß nicht mehr, wie ich mich benehmen soll, wenn du da bist. Also das ist irgendwie alles seltsam und schräg und fühlt sich komisch an und awkward und ich weiß einfach nicht mehr. Und dann sagt er ja auch, dass eben so viel Unausgesprochenes zwischen ihnen liegt und sie nicht in der Lage waren, das irgendwie miteinander zu bereden. Und sie ja dann meinte, ja, das stimmt. Und können wir es jetzt bereden? Und dann meinte sie ja auch, sie weiß es nicht.
Ja, das ist auch so ein bisschen, erinnert mich das an den Weg letztendlich, den Riker und Troy in TNG gegangen sind. So, ja, das ehemalige Liebespaar, was manchmal so ein bisschen awkward umeinander rum war, was dann zwischendrin wieder so ein bisschen wie Best Friends war, bevor sie dann nachher dann ja in Insurrection halt wieder als Paar zusammengekommen sind.
Also man sieht ja deutlich, dass die sich auf jeden Fall noch mögen, gerade auch in der Szene, wo sie ja ihn dann besucht und für Quatsch diese Holomaus da mitbringt. Das heißt, da sieht man das deutlich, finde ich, und dass da einfach viel Freundschaft auch noch da ist. Und auch,
aber halt dieser Verrat mit der Bombe, das wiegt halt schwer.
Ja, und dass sie dann aber auch auf diesen Motorrädern halt so offen miteinander reden und dass sie sagt, Mensch, es tut mir leid, ich hätte dich anrufen sollen, und er sagt, ja, aber ich ja eigentlich auch. Also, dass sie da beide wenigstens ein sind, dass sie Fehler begangen haben, aber dass sie dann auch einfach wirklich so ehrlich ist und sagt, ich weiß nicht mehr, wie ich irgendwie unbefangen, mit dir umgehen kann, irgendwie so. Also, verständlicherweise. Ja, und ich finde, man hat es auch deutlich gesehen. Die beiden, das kennen wir ja aus der Staffel, wo wir denen das erste Mal begegnet sind, die beiden haben doch dann immer sich nur angeguckt, wenn es um irgendeine Lösung ging, und meinten, ja, Riegel 5 oder Otturan 7 oder was auch immer. Das waren so Situationen, die sie halt als Courier gemeinsam erlebt haben. Sie war ja schon ein Jahr vorher, vor der restlichen Discovery Crew ja da und hat als Courier gearbeitet. Und die hatten immer den gleichen Referenzrahmen und wussten quasi, was der andere gedacht hat, und waren sich so nah, dass sie im Grunde eins waren. Und jetzt hat man hier deutlich gesehen, dass es nicht mehr so ist, weil sie nämlich, als sie da vor dieser Höhle, da von diesem Hela standen, vor diesem Raum, und die Tür war offen, dann meinte er so, denkst du das Gleiche, was ich denke? Und dann sagen ja beide das Szenario, an das sie denken, und sie sagen zwei unterschiedliche. Und ich finde, deutlicher hätte man es nicht machen
können, dass sie so ein bisschen ihr Mojo verloren
haben. Dass die halt einfach nicht mehr in Sync sind, dass die nicht mehr synchron miteinander laufen, dass die eben nicht mehr so richtig auf einer Seite des gleichen Buches sind, sozusagen. Also das fand ich sehr, sehr schön gelöst, das wirklich so zu zeigen. Ja, aber wir wissen ja alle, da ist einfach mehr. Und auch die ganzen Anspielungen der Kollegen, ja. Also dann spricht ja Saru davon, als er über Mon und Luck spricht, dass sie ja irgendwie ein Liebespaar sind, aber auch gleichzeitig Thrillseeker und so weiter. Und die Art und Weise, wie er das beschreibt, ist ja im Grunde genauso.
Er und
Burnham. Culber ja auch nebendran so. Apropos, kommt mir bekannt vor, ja. Also, und das sind halt alles so kleinere Dinge, und dann, ja, also es ist alles sehr, sehr eindeutig. Ich würde es ihnen wünschen, dass sie es vielleicht nochmal zusammen schaffen.
Ja,
und du hast schon recht, es ist
gut,
schon,
dass
ja.
es dass sie so anfangen. Weil, ja, wenn ich mich dran erinnere, also ich meine, wir hatten ja sowas Ähnliches, hatten wir ja schon mal in DS9 mit Cassidy Yates und Ben Sisko, wo Cassidy dann ja auch, weil sie den Marquis geholfen hat,
als Verräterin, ja,
in die Strafkolonie dann nach einem Jahr zurückkam und dann war es alles wie vorher. Und das war es halt an dieser Stelle nicht. Und das macht es halt, finde ich, letztendlich realistischer. Dass es halt nicht sofort Friede, Freude, Eierkuchen ist. Man sieht, Handlungen haben Konsequenzen.
Aber meine Güte, ist die Phrase It's complicated geschaffen für die beiden, oder?
Ja.
Also ich meine, Facebook-Status, It's complicated. Ja,
und daran merkt ihr, wie alt wir sind.
Genau. Ja, natürlich. Aber das war so ein bisschen das, was ich so für diese beiden Folgen hatte. Alles in allem war ich super gut unterhalten. Es war total schnell vorbei. Es war richtig kurzweilig, was auch an den Action-Szenen lag. Also ich war zum Beispiel auch von den Action-Szenen, auch vom CGI und so weiter, ich fand's toll. Es gab ein, zwei Stellen, da hast du recht, wie zum Beispiel diese große Tallandschaft, die einem dann gezeigt wurde, wo man dachte, bisschen besseres CGI und so. Aber so grundsätzlich auch diese Anfangsszene zum Beispiel, ich will nicht wissen, was die da an Geld reingesteckt haben, mit diesem super tollen Effekt, ich kann mich nur wiederholen, wo dieser Anzug erst um sie Raum geht und dann sie durch das quasi Fenster von der Discovery reingebeamt wird und dann einfach wirklich sau cool einfach dieser Anzug sich dematerialisiert und sie zu ihrem Captain's Chair läuft und sich setzt und zwar ein bisschen schnauft, aber sagt, okay, und weiter. Also sie da auch irgendwie gar nicht zögert oder eine Pause braucht oder so, sondern direkt weitermacht. Und ich liebe sie so sehr. Sie ist wirklich tatsächlich das, was wir normalerweise im Star Trek-Universum immer nur von Männern gehabt haben. Es waren immer die coolen, haudigen Captain wie Kirk oder auch ein Pike oder so. Und hier haben wir halt den klassischen Actionheld in Anführungszeichen als Burnham, als Frau. Yeah, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Das hat sie auch in den vorherigen
Discovery
Seasons
ist komplett
schon gehabt.
Geschlechter vertauscht gegenüber klassischen Zählmustern. Und das ist das, was, finde ich, Discovery so unfassbar gut macht. Und ich hatte das auch gestern in der Firma beim Feierabendbier, hatten wir auch drüber geredet, weil ja, Star Trek Discovery geht jetzt wieder los und warum es die letzte
Staffel. Ich hoffe, du hast es verteidigt. Ich höre schon die Kritiker an deinem, in deinem Gespräch. Nein?
Nee, meine Kollegen haben dem halt zugestimmt. Ja, also warum es eingestellt wurde, letztendlich so, ja, es gibt halt Leute, die es halt immer kacke finden, weil halt dieses klassische Geschlechterbild halt einfach mal um 180 Grad gedreht ist. Und das ist genau das ist, was diese Serie so unfucking fassbar gut macht.
Ich bin gerade noch ein bisschen am Schauen, ob ich jetzt hier noch irgendwas vergessen habe zu erwähnen. Was vielleicht noch ganz spannend ist, Elias Tufifix, das ist der Typ, der Luck spielt. Den könnte man vielleicht an seiner Stimme erkannt haben. Ich bin ja kein großer Computerspieler, aber der hat wohl in etlichen Videospielen die Stimmen übernommen. Das heißt, daher könnte man ihn kennen und natürlich auch aus der einen oder anderen Serie. Der hat ganz oft kleinere Nebenrollen in ganz, ganz vielen Serien gehabt. Ob das jetzt irgendwie Flash Gordon, Stargate Atlantis, Lost, Houdini, Criminal Minds, etc. etc. Also Supernatural, Smallville. Also vielleicht auch Dinge, die man als Sci-Fi-Fan vielleicht mal gesehen haben könnte. Und er hat wohl in der Deus Ex Videospielreihe mitgesprochen und in Tom Clancy's Splinter Cell Reihe, Videospielreihe, da hat er auch in mehreren Spielen mitgesprochen. Mir sagt das alles nichts, weil und Far Cry Reihe wohl auch, aber ich habe mir sagen lassen, dass das wohl unter Gamern durchaus bekannte Sachen sind.
Ja, das sind keine schlechten
Das finde ich so witzig, weil dann hört man plötzlich die Stimme und denkt, Stimme kenne ich irgendwo her. Und dann sieht man aber halt, der hat ja diese krassen Prothesen und alles ja auch drauf. Und man würde ihn ja unter dieser Maske definitiv nicht erkennen. Aber vielleicht erkennt man die Stimme. Also das noch als kleinen Funfact nebenbei.
Und er wird sicherlich auch irgendwann mal im Ready Room auftauchen und spätestens dann kennt das ganze Fandom sein Gesicht. Und wenn diese Staffel so gut wird, wie wir jetzt vermuten, und das halt wirklich dieser Arc von Moll und Luck halt wirklich auch bis in die letzte Folge durchgezogen wird und sie nicht halt irgendwo so auf halbem Weg halt am Straßenrand zurückgelassen werden, dann kann das durchaus auch was werden, so, yo, die Conventions für die nächsten 10 Jahre sind gebucht.
Genau. Das ist übrigens auch, was mich so ein bisschen tröstet, dass jetzt Discovery mit Staffel 5 dann auch zu Ende geht, leider. Aber ich hoffe, die Schauspieler können noch ein bisschen Freude aus dem Fandom ziehen. Nicht nur finanziell, sondern eben auch durch die Fans. Weil egal, wie du es drehst und wendest,
dass
aber
wir
die
diese
Fans,
Academy-Serie bekommen,
ja,
steht
und
ja,
die Fans sind
steht
doch auch
ja
immer
jedem
voller Liebe.
Auch in irgendwelchen Folgen mal, hey, wir brauchen einen Gaststar. Snickle, hast du nicht mal Bock für eine Doppelfolge mal wieder dabei zu sein.
Mhm,
die
ja,
kann man halt
genau.
Alle da wunderbar, dadurch auch gerade, dass es ein Federation HQ ist. Du kannst auch viele einfach mal so, ja, Passing-by-mäßig dabei haben. Das ist ja schön, es geht weiter. Man kann die Charaktere weiter benutzen, wie wir ja auch diverse, ich meine, wir haben es gesehen in Voyager, wo dann mal Barclay wieder benutzt wurde und wo Deanna ab und an immer mal wieder vorkam. Genau dieses Character Recycling in Anführungsstrichen kann man halt da wunderbar weitermachen, dadurch, dass es eine Folgeproduktion gibt.
Ach ja, aber da, ich würde gerade sagen, ich freue mich, wenn dann Leute mal hier und mal da auftauchen und das ist ja jetzt auch was so ein bisschen auch verfolgt wird über die verschiedenen bisherigen Serien ja auch schon. Also da, das wird cool, das hoffe ich doch, dass sie eben nicht ganz aus der Welt sind. Plus nächste Woche geht's ja dann auch, wie gesagt, weiter. Ich find's irgendwie witzig, dass dieses Konzept, wir machen eine große Schnitzeljagd durchs Universum mit ganz viel Action, funktioniert. Ich hatte ja befürchtet, wir kriegen so einen Indiana Jones Abklatsch oder so, aber ganz ehrlich, es funktioniert für mich in diesen ersten beiden Folgen.
Ja.
Ich war super unterhalten. Also so wünsche ich mir mein Star Trek oder mein Sci-Fi vielleicht auch. Also es hat richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe inständig, es bleibt so toll.
Ja.
Ja, gut.
Dann, wenn ihr da draußen Meinungen dazu habt, @trackgasm@podcasts.social auf Mastodon oder haut uns halt direkt an. Ich laufe jetzt inzwischen unter @mst@süden.social, weil ich habe seit der letzten Aufnahme einmal die Instanz wechseln müssen. und genau, @dunderklumpen.
@dunderklumpen80 oder @dunderklumpen unterschiedlich auf Mastodon, Blue Sky und Twitter.
Genau, findet ihr alles verlinkt
unterwegs.
Auf trackgasm.de.
Genau. Sehr schön, ihr Lieben. Also dann lasst uns doch trotzdem mal, wir würden uns freuen über ein kleines Feedback. Also diese Folge war, weil eben 2 Episoden lang. Es ist so, aber es wird definitiv die nächsten paar Male dann auch wirklich ein bisschen geraffter und kürzer sein. Aber lasst uns doch ein kleines Feedback da, was ihr davon haltet, von unserem zumindest Versuch, es ein bisschen einzudampfen oder ob ihr andere Dinge bevorzugt.
Genau.
Ja.
Dann
lieben Dank
fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.